Folge 55, Magic Shit. Wir stellen heute den fantastischen, aber leider relativ unbekannten Christopher Nolan Film Prestige, Meister der Magie vor und sprechen über Zauberkünstler, wir sprechen über Illusionisten, über Uri Geller und Außerirdische und warum man keine Tauben füttern sollte. Ich bin Fred, das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Eine kurze Warnung an unsere jüngeren Hörer. Das Hören der Kack- und Sachgeschichten ist erlaubt ab 18 Jahren. Alle Hörer unter 18 bitte jetzt ausschalten.
Musst du das jetzt sagen?
Ich weiß, ihr macht es sowieso nicht, aber das einfach so fürs Gewissen jetzt.
Wo kommt denn das jetzt her? Musst du das jetzt sagen?
Nee, es ist jetzt nicht so, dass sich jemand beschwert hat. Ganz im Gegenteil, die jüngeren Hörer, die lieben uns ganz besonders. Wahrscheinlich gerade deswegen. Nee, alles gut. Herzlich willkommen am Kack- und Sach-Tisch im Kack- und Sach-Studio. Herzlich willkommen, Tobi.
Hallo.
Es ist ein wunderschöner Sonntagmittag, kurz vor 1. Wie das sein muss, leicht verkatert, gerade gefrühstückt, die beste Zeit der Woche. Und wir haben uns einen illustren Gast eingeladen, denn Richard ist nicht da. Richard macht gerade Urlaub in Frankreich. Herzlich willkommen, Sven.
Hallo.
Sven kennt man aus der GTA-Folge. Werbehure.
Wir hatten uns auf Werbewichser geeinigt.
Werbewichser, also du schimpfst. Was ist deine offizielle Berufsbezeichnung? Wie schimpfst du dich?
Es ist jetzt tatsächlich die des Regisseurs.
Oh.
Ja.
Oh.
Also du bist jetzt fühlt sich geil, ne?
Ich schicke dir eine Mail mit meiner Signatur gleich.
Vom Anbläser aufgestiegen zum Werberegisseur.
Kann man so sagen. Er hat versucht, grad, das gerade bildlich nachzumachen, dann fiel ihm ein, dass es ein Audioformat ist.
Das ist ein echt großes Mikrofon und ich bin echt noch nicht so wach. Also.
Ja, dann biegt euch das Mikro doch so ein bisschen hin, wie ihr es euch braucht. Aber du bist zu klein einfach, Sven.
Ja, das war. Ich bin zu klein für dein riesen Mikro und...
Das lassen wir mal so stehen. Oh, gut, Bier auf, Leute. Komm.
Scheiß drauf, halb verkatert, sonntagsmittags.
Während Richard gerade auf irgendeinem Weinberg rumliegt und sich im Liegen Luft zufächern lässt und aus irgendwelchen komischen Weintrauben. Also das danke, dass du mir es auch aufgemacht hast, du Pflaume.
Ja, wollte ich gerade, aber.
Prost!
Prost!
Cheers. So.
Also seid nicht böse, wenn Sven und oder ich heute ein wenig ferner klingen. Wir teilen uns gerade ein Mikrofon.
Genau. Ja, aus technischen Gründen, die mega langweilig sind, haben wir heute nur zwei Mikros. aber ihr beide kennt euch ja schon sehr lange und habt kein Problem damit, euch gegenseitig näher zu kommen. Ihr wart zusammen auf diesem albernen, Verzeihung, ich darf es ja nicht mehr belächeln, ihr wart zusammen auf diesem ominösen Tagesinternat in Gastonk.
Ja. Also es ist kein Tagesinternat, sondern eine Schule mit Internat, wo man auch ins Tagesinternat gehen kann.
Bam. Gut. Und was dabei rauskommt, das hören wir hier.
Ja, genau. Ja, genau.
Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das mal kein weltumspannendes Franchise ist und das kein unfassbar heftiges, erfolgreichster Film aller Zeiten Phänomen ist, sondern einen guten, normalen, ordentlichen, anständigen, kleinen, heftigen Kinofilm.
Ohne Fortsetzung?
Ohne Fortsetzung und zwar The Prestige. Oder?
Ja.
Oder
eigentlich müsste man jetzt Bwah machen, weil der Film nämlich auch von Chris Nolan ist.
Oh.
Bwah.
Im Englischen The Prestige, im Deutschen Prestige, Meister der Magie. Ohne The. Ganz wichtig.
Warum auch immer.
Ja.
Genau wie S, wovor fürchtest du dich? Oder wovor hast du Angst? Oder
echt?
So. Ja, ganz furchtbar.
Ja. Gut, kommt das Alien auf die Erde? Liebe Leute, was ist The Prestige?
Also The Prestige ist ein US-amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur Chris Nolan. Christopher Nolan. Ich habe mal gehört, der mag es nicht, wenn man ihn Chris nennt. Der sich um zwei anfangs befreundete, später konkurrierende Zauberkünstler zur 19. 100 Jahrhundertwende. Mhm. Früher sagte man noch letzte Jahrhundertwende, aber es wäre mittlerweile falsch.
Vorletzte Jahrhundertwende. So um 1900 rum.
Genau, und dreht. Und der Film geht hauptsächlich halt eben um deren Konkurrenzkampf und wie die sich gegenseitig kaputt machen und vor allem die Obsession des einen, des Angiers, also Hugh Jackman in dem Fall, der beste Zauberer der bessere Zauberer von den beiden zu sein.
Die Hauptrollen werden gespielt von Hugh Jackman und Christian Bale, also zwei der heftigsten Typen, die es überhaupt nur gibt auf dieser Welt.
Ja.
Wieso haben wir uns für diesen Film entschieden, Leute?
Das frage ich mich auch.
Naja, also es ist halt, Prestige ist so ein Film, ich finde, den sollte man definitiv gesehen haben, ob man ihn mag oder nicht. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es gibt mehrere, zum Beispiel Sven, die ihn jetzt nicht so feiern.
Worauf wir noch zu sprechen kommen.
Aber man sollte ihn meiner Meinung nach definitiv gesehen haben. Er spielt sehr schön mit dem Erzählwerkzeug Zeit. Also er springt sehr viel in der Zeit hin und her. Ich habe herausgefunden, der hat also im Laufe des Films, der ist 120 Minuten lang, 146 Zeitsprünge in diesem Film.
Echt?
Also er springt über anderthalb Mal, nicht ganz anderthalb, so 1,2 Mal die Minute in der Zeit im Schnitt. Und das macht das Ganze krass. Halt unheimlich spannend. Dann spielen beide total großartig, Hugh Jackman und Christian Bale. Und Chris Nolan baut eine sehr, sehr, sehr schöne, verstrickte Geschichte um eigentlich so was Einfaches wie Rivalität auf. Das basiert auch auf einem Roman, in dem das zwar alles sehr schön beschrieben ist, aber wo dieser Zeiteffekt, also eben dieses Hin- und Herspringen fehlt. Und er hat es wunderbar umgesetzt. Also der ist super spannend von Anfang an, ein bisschen verwirrend auch von Anfang an. Und wir spoilern ja hier wie blöd, weil wir davon ausgehen, dass wir Leute gesehen haben. Das löst sich halt in der einfachsten Variante auf, wie der Film ausgehen kann.
Ja, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, auf jeden Fall.
Da kommen wir später nochmal zu, wo der Hauptcharakter halt, oder einer der, also Hugh Jackman davon ausgeht, das kann so nicht sein und es ist, das sagt er am Anfang des Films,
ja.
Und es ist genau so, also wirklich die einfachste Variante von allen. Eine tolle Idee.
Wir haben bei Facebook ja mal wieder so ein paar Tage vorher geteased und angekündigt, über was wir in der nächsten Folge sprechen. Und unser Hörer Tobias Taube schreibt, typischer Christopher Nolan, muss man sich eigentlich zweimal geben, um hinter alles zu steigen. Definitiv. Macht aber auch beim ersten Mal gucken mega Spaß. Es geht um zwei Zauberer. Also wir reden jetzt nicht von Gandalf und Harry Potter Zauberer, sondern wir reden halt von Zauberkünstlern in der realen Welt, die mit technischen Spielereien und mit Taschenspielertricks und mit, ich sag mal, Geschicklichkeit Zaubertricks und Illusionen erzeugen. Christopher Nolan und Hugh Jackman. Und die bekriegen sich wirklich auf gut Deutsch bis aufs Blut. Es ist die Rivalität dieser beiden besessenen Menschen, die beide von Grund auf verschieden sind. Hugh Jackman ist der
Schauspieler.
Genau,
der David Copperfield unter den
ganz genau. Er versteht es zu präsentieren. Ja. Er hat eine geile Bühnenpräsenz. Er ist charismatisch. Christian Bale ist ein super begnadeter Magier. Er hat unglaubliche Skills. Also es gibt am Ende des Films eine Szene, wo er im Knast ist und gefesselt ist und es trotzdem noch schafft, dem Wärter seine Handschellen anzulegen in einer Sekunde, wo man das nicht erwartet.
Vor allem im Gefängnis, wo er keine Spielereien, also keine Werkzeuge dabei hat. Also es irgendwie schafft, aus diesen echten Fesseln rauszukommen.
Also vermutlich ist Christian Bale der talentiertere Trickkünstler.
Das wird im Film auch gesagt.
Ja.
Er ist der bessere Magier. Der
Aber es mangelt ihn an der, sag mal, Präsentationsfähigkeit. Er ist nicht so charismatisch, er kommt ein bisschen schlecht gelaunt rüber auf der Bühne. Er ist ein bisschen kratzbürstiger, er hat einfach nicht die Ausstrahlung von Hugh Jackman.
Genau,
ja.
Also im Prinzip wären die beiden zusammen ein großartiges Zauberer-Duo. Aber leider hat zu Beginn des Films oder zu Beginn der Geschichte Christian Bale, also, wie heißt er nochmal? Alfred Bolden, aus Versehen, also wirklich aus Versehen, das war ein Unfall, die Frau von Hugh Jackman, also Angier.
Ja, lass uns bei den Schauspielernamen bleiben, ich glaube, das verwirrt uns.
Ja, genau, also Hugh Jackman, er hat aus Versehen die Frau von Hugh Jackman getötet, bei einem Wassertank-Trick, also sie ist in einen Wassertank fallen gelassen worden, gefesselt und sollte sich in diesem Wassertank befreien. Und Bolden hat, also Christian Bale, hat einen Knoten gemacht, den er eigentlich nicht machen sollte, weil sie meinte, sie schafft das, den zu lösen. Mhm. Hugh Jackman sagte, du schaffst das nicht, Schatz, den zu lösen. Sie ist in den Tank gefallen, er hat den Knoten gemacht, sie hat es nicht geschafft und ist ertrunken. Mhm. Und da beginnt das Spiel eben, dass das logischerweise Hugh Jackman Christian Bale mega hasst, weil er ihm
seine
die Schuld
Frau getötet hat, ja.
für den Tod der Frau gibt. Und ja, oder seine Frau getötet hat, kann man im Prinzip so sagen, wenn auch ja. unabsichtlich.
Genau. Daraus ergibt sich dann wirklich eine heftige Rivalität, ein Duell der Zauberer. Sie battlen sich hin und her. Dann kommt auch natürlich noch Scarlett Johansson mit ins Spiel, die zuerst für jetzt muss ich selbst nachdenken, für Hugh Jackman arbeitet, die er dann aber, um zu spionieren, zu Christian Bale schickt, woraufhin sie sich dann tatsächlich in Christian Bale verliebt und so weiter. Also ihr merkt schon, komplizierter Shit, aber mega unterhaltsam. Und am Ende des Films, oder ich sag mal so in der zweiten Hälfte, ist es so, also wir können echt nicht die ganze Handlung hier erklären, weil es ist echt kompliziert.
Ja, es ist super komplex.
Auf jeden Fall kommt es dazu, dass Hugh Jackman in die USA, also das spielt in London, glaube ich, der Film, und Hugh Jackman reist in die USA, um dort Tesla zu besuchen, den großen Wissenschaftler, Meister der Blitze.
David Bowie spielt den.
Genau. Und Tesla baut für Hugh Jackman eine Maschine, einen Transporter.
Also um das kurz zu erklären, es geht in der Handlung irgendwann so, dass der bessere Magier, eben Christian Bale, einen Trick vorführt, der sich der transportierte Mann nennt. Und er hat zwei Türen auf der Bühne, er geht in die eine Tür rein und kommt einen Bruchteil einer Sekunde später aus der anderen Tür wieder raus. Mhm. Also er scheint sich zu teleportieren. Und Hugh Jackman macht das wahnsinnig, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig, dass er nicht dahinter kommt, wie dieser Trick funktioniert.
Ja.
Er versucht alles, ihn nachzumachen. Er beschafft sich ein Double, was eine mega schöne Szene ist, weil das Double derjenige ist, der den Applaus bekommt. Da gibt es ein wunderbares Bild, wie Hugh Jackman unter der Bühne steht, aber also so mit Blick Richtung Publikum, die Arme ausbreitet im Applaus, aber niemand ihn sieht, weil dieses scheiß Double auf der Bühne steht. Mhm. Also wirklich richtig cool. Und er ist fest davon überzeugt, dass es auf der anderen Seite tatsächlich Christian Bale ist, der da auftaucht. Und er kann sich nicht erklären, wie das funktioniert. Und deswegen reist er zu Tesla, der ja als technischer Magier, wenn du so willst, zu der Zeit galt. Und zurück.
Und also Tesla baut für Hugh Jackman einen echten Transporter. Also Transporter im Sinne von Star Trek, der kann beamen. Person A löst sich auf der einen Seite auf, taucht dann auf der anderen Seite wieder auf.
Hat allerdings, Nebenwirkung,
genau,
ja.
Hat allerdings einen Haken. Beim Transporter, den Tesla baut, ist es so, dass auf der Anfangsseite die Person trotzdem weiter existiert.
Ich wollte gerade sagen, die wird nicht aufgelöst und auf der anderen Seite wieder materialisiert, sondern es wird auf die eine Person bleibt bestehen und auf der anderen Seite wird einer materialisiert.
Es wird das ein heißt, Klon von dir materialisiert. Genau.
Und Hugh Jackman ist so besessen davon, diesen Trick besser vorzuführen, also diesen transportierten Mann besser vorzuführen als Christian Bale, dass er eben diese Maschine einsetzt und sich jeden Abend, der macht 100 Vorstellungen damit, mhm. also auch vorher abgezählt, und der erschießt sich 100 Mal selbst.
Ja, also der Trick funktioniert so, Hugh Jackman A steht auf der Bühne,
tötet.
Wird durch eine Falltür nach unten gelassen, wo er in einen Wassertank fällt und dort verreckt.
Genau wie seine Frau vorher.
Ja. Christian Bale, Hugh Jackman B taucht auf der anderen Seite des Saals auf, also der Klon. Und dieser Klon lebt dann das Leben weiter.
Genau.
Bis er sich selbst bei diesem Trick wieder tötet.
Ja, und zwar immer und immer wieder. Ziemlich, also genau 100 Mal.
Ja, das macht den Film übrigens zu einem Science-Fiction-Film, denn wir haben hier ein technisches Novum. Und ja, das war jetzt auch schon der Major-Spoiler. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, braucht ihr ihn jetzt gar nicht mehr angucken. Nein, das ist trotzdem
mega. Der Major-Spoiler ist, wie macht Christian Bale diesen Trick mit dem transportierten Mann?
Ja, das erklären wir jetzt auch, wie gesagt, weil fuck off.
Eben, Hugh Jackman denkt am, nee, Quatsch, sprich, Michael Caine, der Bastler von Hugh Jackman.
Der Bastler und Mentor Hugh Jackmans.
Genau, das ist so ein alter, ich baue Zaubertrick Maschinentyp, so der weise alte Mann, der sagt von Anfang an zu Hugh Jackman, der hat einen Doppelgänger. Und Hugh Jackman glaubt das nicht, weil er, wie gesagt, die ganze Zeit davon ausgeht, auf der anderen Seite kommt wirklich Bolden, also sprich Christian Bale, kommt wirklich auf der anderen Seite an. Und er versucht die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass es ein Doppelgänger ist. So ein Doppelgänger, nee, ich kein Doppelgänger. Und ganz am Ende, wo er Christian Bale herausfindet, wer Hugh Jackman ist, dass er seine Tochter adoptiert hat, den Hugh Jackman hat hängen lassen und so weiter. Christian Bale hat hängen lassen und so weiter, traut trotzdem Christian Bale auf, obwohl er gerade gehangen hat. Und in dem Moment begreift Hugh Jackman, es war kein Doppelgänger, es war ein Zwilling. Also die einfachste, wenn du so willst, Variante von allen.
Die plumpeste von allen Varianten.
Genau. Und da sagt er noch so, ein Zwilling? Ist es so leicht? Und Hugh Jackman sagte, naja, wenn zwei Männer sich ein Leben teilen, ist es nicht leicht. Es ist einfach, aber nicht leicht. Und Christian Bale zieht das halt praktisch, seit er existiert, durch. Also, dass diese beiden Zwillinge ein Leben haben. Die sind beide mit einer Frau verheiratet. Der eine verliebt sich in Scarlett Johansson, der andere ist verheiratet und so weiter. Aber die teilen sich ein Leben, was auch zum Beispiel seine Frau in den Selbstmord führt.
Mhm. Einer von den beiden Brüdern verkleidet sich immer als der etwas dickliche und stark bebärtete Bastler, als der Erfinder. Also
Fallon oder so heißt
er. Fallon, genau. Es gibt Christian Bale und seinen Erfinder Fallon. Und wie man dann am Ende des Films erfährt, waren beide die ganze Zeit Brüder. Und einer hat sich immer als Fallon verkleidet. Also beide haben, jeder von denen hat, es wird auch so gesagt am Ende, nur ein halbes Leben gelebt. Genau.
Was echt heftig war, weil innerhalb dieses Konkurrenzkampfes Hugh Jackman irgendwann Christian Bale zwei Finger wegschießt und der Bruder sich dann halt eben mit Hammer und Meißel zwei Finger abschlägt. Und
damit die Illusion perfekt ist. Also er hat seinen Trick gelebt. Ja. Auch wenn wir jetzt alles weggespoilert haben, lohnt es sich trotzdem noch, den Film anzugucken, denn es ist, nee, wirklich ohne ja, Scheiß.
Er ist großartig erzählt.
Es sind super viele Zeitsprünge drin. Es wirkt, man versteht es aber trotzdem einigermaßen und an den Stellen, wo man es nicht versteht, ist es auch nicht so schlimm, weil man es dann hinterher versteht. Es wird sehr geschickt mit diesen verschiedenen Zeitebenen gespielt. So, und jetzt, lieber Sven, jetzt hast du dich die ganze Zeit so ein bisschen entspannt zurückgelehnt. Du bist hier so als der Stachel, als die kleine fiese Zecke, haben wir dich eingeladen in diese Folge. Du sagst, du magst den Film gar nicht so sehr.
Ja, nee. Nee, also ich weiß noch, also ich kenne ja den Tobi schon was länger und ich weiß, dass das wirklich Tobis, einer von Tobis Lieblingsfilmen ist und er erzählt sehr gerne davon und er sieht ihn sehr häufig. Wenn man Tobi kennt, weiß man, dass es dann wirklich extrem häufig ist, dass er darüber erzählt und auch extrem häufig, dass er ihn sieht. Und ich sehe ja ein, dass das ein guter Film ist so und es ist, kann auch nur ein guter Film sein, weil Nolan ihn gemacht hat, vor allem noch in seinen Anfangsjahren. Und dabei die ganze Filmwelt davon überzeugt hat, dass er der nächste überkrasseste Regisseur aller Zeiten wird. Am Anfang sollte er, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen, aber am Anfang sollte Sam Mendes den Film machen.
Ja. Wer ist Sam Mendes?
Das ist auch ein Regisseur, deren Filme Tobi jetzt aufzählen wird.
American Beauty zum Beispiel.
Ach so, ja, richtig, genau.
Mhm. So Kleinigkeiten wie American Beauty.
Ja. Und der Nolan hatte davor, Memento wurde noch geschnitten, aber davor einen Film gemacht, den der Produzent so toll fand, dass er dann den Prestige
machen konnte. Der Autor des Buches.
Ach so, okay.
Ja, das ist von wann ist Prestige? 2006?
Ja. Ja. So, und ich will nur darauf hinaus, es ist bestimmt ein toller Film. Ich verstehe nur, ich habe nie verstanden, warum der so unendlich geil sein soll. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich den scheiße finde. Aber dass Tobi den so hypt, habe ich nie verstanden. Aber vielleicht ist das Problem, dass man nicht mehr so gewöhnt ist an alleinstehende Filme, die in Welten spielen, die man nicht so häufig in Filmen sieht. Vielleicht bin ich jetzt kleine Konsument, der irgendwie denkt, ja, cooler Film.
Der ist scheiße, der hat keine Fortsetzung. Ja, das Studio glaubt nicht an ihn.
Ich spiele nicht in New York, das kann kein geiler Film sein.
Ja, also
der reiht sich so ein bisschen in so Filme ein, wie im Lucky Number 11, Brücke sehen und sterben, Prestige. So alleinstehende Filme, die einfach für sich eine geschlossene Welt erzählen und die
aber
alleine stehend perfekt sind.
Der große Unterschied ist, aber ich, das ist jetzt auch, du zählst da ja meine Lieblingsfilme auf, weißt du? Aber
stimmt, ja.
Das ist vielleicht auch, weil das in einer Welt spielt, die ich natürlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, die für mich aber auch nicht so interessant ist wie das Mittelalter im Film oder der Western im Film, sondern diese seltsame Zeit der, okay, wir können jetzt technisch eine Menge, wir haben schon Hotels mit Fahrstühlen und elektrischen Lampen, während die anderen noch mit Pferden durch die Gegend fahren.
Witzigerweise gleiche Zeit, wie wir in der letzten Folge bei Titanic besprochen haben.
Ja, ein bisschen früher.
12 Jahre vorher,
ja.
Spielt um 1900.
Ja. Vielleicht finde ich das rückblickend irgendwie unromantisch. Entweder eine Gesellschaft ist schon total elektronisch und elektrisch angekommen.
Aber die haben geile Klamotten
oder,
in der Zeit gehabt.
Ja, okay, ja. Oder sie sind halt auf Pferden und machen coole Western-Sachen, aber irgendwie Zaubertricks, die mit viel Elektrik auf der Bühne stattfinden. Habe ich, mein Gott, klar ist das geil, verstehe ich, aber irgendwie für mich nicht.
Also hey, aber weißt du, diese ganze Zaubernummer, das ist ja nicht das, was den Film ausmacht. Also diese Taschenspielertricks von Christian, von Hugh Jackman und Michael Caine, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Zumal die nicht mal echt sind. Ne? Also das heißt, diesen tote Vogelnummer, die hat es nie gegeben. Also das macht man so nicht, einfach den einen Vogel töten und dann einen anderen zeigen. Das funktioniert irgendwie
nicht. Die zeigen da so einen Trick, wo die einen Vogel verschwinden lassen und die hauen einfach nur ganz plump von oben auf den Käfig drauf. Der Käfig faltet sich zusammen und der Vogel wird gekillt.
Genau, und holen dann einen anderen Vogel vor. Das funktioniert so nicht. Da gibt es irgendwelche anderen Mechaniken. Für gewöhnlich wird kein Vogel getötet. Michael Caine sagt ja auch noch, ja, weil du Angst hast, dir die Finger schmutzig zu machen, weil Hugh Jackman keine Vogel töten will. Das ist, wie gesagt, das ist so nie passiert. Das ist so ein bisschen innerhalb des Films symbolisch für das, was in der eigentlichen Handlung passiert. Das ist halt,
ja.
Als Christian Bale seine zukünftige Frau kennenlernt, ist sie mit ihrem Neffen da und der Neffe fängt an zu weinen bei diesem Trick mit dem Vogel und sagt, wo ist sein Bruder, wo ist sein Bruder? Und das ist halt echt so ein Hint auf das Ende der Geschichte.
Der Vogel
hat einen Bruder, der getötet wird, damit der andere im Prestigio, wie sich das dann in dieser Magienummer nennt. Also es wird am Anfang des Films gesagt, ein Zaubertrick besteht aus drei Akten. Die Vorstellung, da wo der Trick vorgestellt wird, Vorstellung halt, dann die Illusion, da wo der Trick passiert, und das Prestigio, wo das aufgelöst wird. Also sprich, eine Frau in zwei Hälften zu sägen, ist nicht das Spannende, das ist der Effekt, das ist die Illusion, und die Frau nachher wieder zusammenzusetzen, das ist das Prestigio. So nennt sich der, deswegen nennt sich der Film so.
Also zusammenfassend, Sven mag den Film nicht so gerne, weil die Gesellschaft nur halb elektrilisiert ist.
Genau so sollten wir das sagen.
Die hatten zu wenig Pferde, die hatten sowohl zu wenig Pferde als auch zu wenig Smartphones.
Der Film ist scheiße! Der Film ist von einem heftigen Regisseur, Christopher Nolan. Da spielen vier der bekanntesten Schauspieler Hollywoods mit: Michael Caine, Scarlett Johansson, Christian Bale, Hugh Jackman.
Das sind fünf. Oder nicht? Hast du nicht gerade fünf aufgezählt?
Nein.
Hugh Jackman,
die zwei Magier, Michael Caine und Scarlett Johansson.
Ja, und David Bowie.
David Bowie.
Alter, fuck man, David Bowie.
Also absoluter A-Cast. Christopher Nolan, heftige Hollywood-Produktion. Irgendwie kennen den Film aber viele nicht. Der ist 10 Jahre alt mittlerweile, 2006. Das ist so die Zeit, wo wir Abi gemacht haben. Aber irgendwie...
2009 Abi gemacht, ne?
Ja, ein Jahr später, als wir Hacke gekonnt hätten.
Fred ist halt sehr alt.
Ja, ich bin halt hier der Alte. Ich 2006. Irgendwie kennen den viele nicht.
Ja, aber das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, weil ich mich da als dummer Konsument jetzt wirklich fühle bei dem Film. Vielleicht gucke ich den auch gleich nochmal und finde den dann genauso gut wie Tobi. Woher, so gut kann man den nicht finden, aber
kann man.
Okay. Es ist halt, ich glaube, es ist wirklich sehr schwierig, deswegen auch Brügge sehen und sterben und so finden viele Leute cooler, wenn sie ihn denn kennen, weil man halt, weil es super logisch ist, sich da irgendwie reinzudenken. Ich war auch in Brügge 5 Jahre später, nachdem die da waren und spannend. So, aber eine Welt, von der ich nichts verstehe, weil sie ja auch eben anders als Western, Mittelalter oder die 50er Jahre fast, also gar nicht so häufig gezeigt, bespielt, beschrieben, besungen wird, habe ich keinen richtigen Bezug dazu. Das heißt, ich muss entweder den Film selber für seine handwerkliche Machart geil finden. Das ist bei Nolan natürlich nie ein Problem. Das Schauspiel kann ich natürlich easy interessant finden. Das ganze Szenenbild von dem Film ist super. Aber es ist schwerer als bei anderen Filmen, mich da reinzudenken in die Zeit. Und ich würde behaupten, dass das dem Mainstream-Publikum ganz genauso geht. Und wenn du jetzt diesen Konkurrenzkampf zwischen zwei Zauberern und alle anderen emotionalen und was weiß ich, menschlichen Ebenen, die da beschrieben werden oder ausgearbeitet werden in dem Film, in ein anderes Setting gepackt hättest, dann hättest du vielleicht auch mehr Zuschauer dafür.
Du glaubst, bekommen. Es liegt echt hauptsächlich an der Zeit, an dem Setting?
Diese Jahrhundertwende damals, ich glaube, man sagt übrigens Jahrhundertwende und dann weiß jeder Bescheid. Man sagt gar nicht die letzte oder vorletzte.
Weil die letzte war auch eine Jahrtausendwende, ne?
Das wäre das
Millennium. Das kommt auch noch dazu, ja. Aber ich, irgendwie, so, egal. Ich denke, ja, genau, das interessiert relativ wenig Leute, würde ich einfach mal behaupten. Weil zur selben Zeit aber auch richtig cooler Scheiß abgegangen ist im Wilden Westen und weiß ich nicht, später dann...
Ja, aber das stimmt. Ja, stimmt. In Amerika ist halt dieser ganze verfilmbare Scheiß passiert.
Wild West. Also das ist ja die Zeit des Wilden Westens.
Genau, und in Europa sind halt so Dinge passiert, da wurden die ersten richtig großen Krankenhäuser gebaut. Da ist die Psychologie langsam erfunden worden, wo man noch Zähne gezogen hat, wenn jemand Kopfschmerzen hatte und so. Die haben nicht nachgedacht. Weißt du, es war halt eine Zeit der technischen Revolution, England in der die Hochphase der Industrialisierung, schon fast das Ende der Industrialisierung. Telefone, Telegrafen, diese ganze Scheiße wurde alles so in der Zeit erfunden. Das heißt technisch eine sagenhaft interessante Zeit.
Aber nicht
aber Sven
so
hat recht,
ja,
medial
so richtig,
sehr unaufgearbeitet.
Ja, nicht so richtig spektakulär für den normalen Hollywood-Konsumenten.
Ich glaube, das Problem ist auch, da vieles, was für die damals absolut bahnbrechend neu war und krass, und dass sich ein Zauberer auf die Bühne stellt, ein bisschen mit Elektrik oder Elektronik, ehrlich gesagt, weiß ich den Unterschied immer noch nicht so richtig. Ich glaube, Elektrik... auf die Bühne stellt und alleine dadurch, dass der Tesla mit den Blitzen, die er da herstellen konnte, dass das schon krass war, ist natürlich in der Zeit betrachtet eine wahnsinnige Neuerung. Und du gehst in ein Gebäude und kannst einen Schalter umlegen und dann brennt da Licht. Das war halt, es war halt noch nie so. Den Mensch, den wir wissen, den es seit 6000 Jahren gibt, und die Dinos damals hatten eben das alles nicht so. Für uns, wenn wir aber zurückgucken auf die Zeit, sehen wir nur die Kinderschuhe von Sachen, die wir heute kennen.
Ja, ja, ja.
Das heißt, jetzt bin ich wieder beim Wild West. Es ist für uns spannend zu sehen, wie war das da damals ohne Strom und richtige Männer und noch unter den Sternen schlafen und so. Und dann ist es in den 50ern, ja, weiß ich nicht, ist wieder eine interessante Zeit, weil sie so nah an uns liegt. Also wir hören heute Rockmusik und damals war cool irgendwie Rockmusik, aber diese ganzen technischen Neuerungen, die diese Zeit ausgemacht haben, dass es plötzlich gang und gäbe wurde, mit dem Schiff über den Atlantik zu fahren, fast schon, also dass es nicht mehr so unmöglich wirkt alles, war natürlich damals krass, aber heute sehen wir nur, ja gut, dann sind halt, ein paar sind geritten, ein paar hatten schon Strom und ein bisschen später war das dann normal. Ja, cool, okay.
Es ist so eine In-Between-Zeit aus Hollywood-Sicht. So ein bisschen Wischiwaschi.
Ja, da fällt mir ein ganz gutes Beispiel ein. Erinnert ihr euch an Sleepy Hollow?
Ja.
Der genau das macht, der aus dem technisch versierten London wird Johnny Depp nach dem wilden Amerika geschickt, weil da was Cooleres passiert als in diesem scheiß London, wo alles schon irgendwie geregelt ist.
Ja,
und es ist natürlich, wenn du Filme aus der Zeit siehst, würde ich jetzt behaupten, würde dann gerne sehen, wie die Leute in schon einer etwas modernisierten Zeit von mir aus, aber wie die das machen, was wir machen, also Reisen oder keine Ahnung. Ich finde alleine interessant, natürlich gibt es, weiß ich nicht, Universitäten schon sehr lange, aber irgendwie, dass ein Professor von einer Uni eingekauft wird und dann da Vorlesungen hält und irgendwie gehört das alles für mich in die Neuzeit, aber es ist spannender für mich, wenn das nicht versehen ist mit Sachen, die das leichter machen können. So wie in dem Film Sleepy Hollow. Der Faden, den ich im Kopf gerade wiedergefunden habe, schließt sich jetzt gerade bei Sleepy Hollow.
Das ist super langweilig, was du erzählst.
Ist der einfache Trick, okay, der ist jetzt irgendwie Detektiv und der muss einen Fall lösen. Jetzt kann er natürlich hingehen und mit einem Auto und einem Telefon und irgendwie 5 Kontakten und einem super vernetzten System in New York, das eigentlich ziemlich leicht lösen. Mhm. Und vor allem wirkt irgendwie so ein Killer nicht mehr so bedrohlich in der Großstadt, wo ständig irgendwas passiert und wo man überall elektrisches Licht dann hat. Elektrisches Licht.
Elektrisches.
Ach so,
Licht.
Ah, verstehe.
Ja, Fred ist gerade witzig.
Es ist natürlich viel spannender, wenn man ihn in eine Welt steckt, in dem er diese ganzen Möglichkeiten nicht hat. Und vielleicht ist genau das Problem, dass die Zeit war, wo die Leute angefangen haben, sich es echt einfach zu machen.
Ja, aber also was ich an der Zeit super spannend finde, ist eben genau das, ne, so dieses Neuerung. Kennt ihr die Serie The Nick?
Nee.
Das spielt auch da, das spielt irgendwie 1899 bis 1901, glaube ich, spielt diese Serie. Und da geht es eben um die um einen Chirurg in der Zeit. Und eben auch um die Psychologie, um die Chirurgie, um die Internistik, um das Internistsein
in der Zeit, innere Medizin.
In der Zeit, die halt super unausgereift ist, wo wirklich der Leiter einer psychiatrischen Anstalt in New York hingeht und einer Frau mit einer, ihr Kind ist tot, Depression, die Zähne zieht und ein Stück Darm rausschneidet, weil das damals Psychologie war.
Ging es dir denn dann besser, oder?
Geht so. Die hat halt deutlich weniger Darm als vorher. Das ist echt ein bisschen scheiße. Also das war wirklich, also man hat in der Zeit, waren das psychologische Mittel, jemandem die Eier abzuschneiden.
Ja, wenn Tobi, er das erzählst hat. Du jetzt schon zum vierten Mal.
Weil ich das total spannend finde. Das ist unfassbar. Weißt du, mir geht's scheiße. Fuck, schneide ihm die Eier ab. So, das war deren medizinische Lösung an der Stelle. Und das war eben genau diese Zeit. Und das ist halt deswegen für mich eine super spannende Zeit, wo all das, was wir heute kennen, und ich rede jetzt weniger von den technischen Entwicklern, weil da hat Sven recht, die sind leider langweilig. Also damals spannend gewesen, für uns heute langweilig, als mehr die Entwicklung eben der Medizin. Also ob jetzt, also klassische Medizin, Psychologie, völlig egal. Ne, eben auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig Medizin in dieser Welt halt ist.
Ja.
Ne, und das gab es halt vorher nicht. Also es galt ja lange auch als Scharlatanerie und solche Sachen.
Ja, ja.
Und irgendwelche bekloppten Mönche, die dich zwar da gelassen haben.
Du hast noch ein paar Zahlen zum Film, Tobi, habe ich gerade gesehen auf deinem Blatt Papier.
Achso, ja, das stimmt. Das können wir mal kurz runterbeten. Ne? Also der Film ist halt, wie gesagt, von Christopher Nolan. Und den kennen die meisten von euch wahrscheinlich aus...
von Batman.
The Dark Knight. Also Batman halt eben. Der Film ist 2006. Das ist der Film direkt nach Batman Begins von Christopher Nolan gewesen. Mhm. Er hat erst Batman Begins gemacht, dann Prestige und dann erst weiter mit Batman. Basiert eben auf dem Roman Das Kabinett des Magiers von Christopher Priest. Und dieser Christopher Priest, der hat die Rechte an dem Film vergeben mit der Einschränkung, dass er den Regisseur aussuchen darf. Mhm. Und er wollte unbedingt, dass Sam Mendes, das hat Sven gerade schon gesagt, diesen Film macht.
Ja.
Zu Recht auch, weil Sam Mendes ein geiler Typ ist. Und der hat dann halt eine Kopie von The Following, glaube ich, ne? The Following von Chris Nolan. Eben bekommen und hat dann gesagt, ey, komm, fuck it, der Typ ist voll geil. Weil Memento, das eigentliche Meisterwerk, durch das man Chris Nolan kennt, also vor allem in seinen Anfangsjahren kennt, noch nicht fertig war, hat gesagt, komm, der Typ ist voll geil, ich unterstütze jetzt mal ein bisschen die Jugend und lass ihn diesen Film machen.
Sam Mendes hat übrigens auch die letzten beiden James-Bond-Filme gemacht, Skyfall und Spectre.
Ja. Genau, komm, wir lassen den Typen, dessen spektakulärste Action-Szene bisher eine fliegende Tüte war, einen James-Bond-Film machen. Auch eine gute Idee.
Aus American Beauty, ja.
Also kurz noch mal zu den Zahlen. Der Film hat 110 Millionen Dollar eingespielt bei 40 Millionen Kosten, was nicht schlecht ist.
Was gar nicht so gut ist.
Ja, aber es ist auch nicht schlecht.
Also man macht immer den Fehler bei amerikanischen Hochglanz, A-Studio, bla bla, Blockbuster-Filmen, und der ist ja so produziert, dass man denkt, okay, die haben 40 Millionen hat der gekostet, der hat 41 Millionen eingespielt, also haben die 1 Million Euro Gewinn gemacht. So ist es gar nicht. Du musst das immer eigentlich mindestens verdreifachen, bevor das als Erfolg verbucht wird für das Studio. Alles darunter ist eigentlich ein Verlust.
Wegen den Marketingkosten oder
wegen
warum?
Wegen allem. Wegen, genau kann ich dir das gar nicht erklären. Ich weiß nur, dass es diese Verdreifachungsregel gibt,
krass, okay.
Dass man dann nicht davon ausgeht, weil ja auch so ein Film wahrscheinlich früher noch mehr als jetzt immer noch andere Filme mitgezogen hat und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ein Film, der dafür angedacht ist, kleine B-Movies zu finanzieren durch seinen Gewinn, floppt oder nur 3 Millionen Euro Gewinn macht oder Dollar, dann gibt es auch diese anderen ganzen Filme natürlich nicht. Die werden dann auch nicht produziert. Also irgendwie, was weiß ich, Marktwirtschaft, Verzinsung, Bausparvertrag, aus irgendeinem Grund kann man erst bei dem Film jetzt ab 120 Millionen Dollar überhaupt von Gewinn sprechen. Also eigentlich kann man sagen, der ist gefloppt.
Aber man spricht trotzdem an der Stelle nicht von Flop, also das habe ich zumindest nicht gelesen.
Ja,
der war nur mäßig erfolgreich, habe ich immer nur gelesen.
Ah krass, 3 Verdreifachungsregel, heftig. Ja. Ungefähr Pi mal Daumen, ja.
Also, kennt ihr das nicht mehr von American Pie 2? Wenn Frauen sagen, sie haben nur mit einem Mann geschlafen und der Mann sagt, ich habe mit 3 Frauen geschlafen, gilt immer genau die Dreierregel. Die Frau hat mit drei Leuten gepennt und der Mann nur mit einer?
Ja.
Oder null?
Ja. Bei Frauen durch drei Teilen, beim mit drei Mal nehmen, bei Männern genau. durch drei Teilen.
Ich hab den tatsächlich letzte Woche noch gesehen, American Pie 2, herrlicher Film. Was habe ich noch an Zahlen? Der hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen als bester Film und Kamera. Hat beide nicht gewonnen. Ich weiß leider gerade nicht, was die Konkurrenzfilme 2006 waren, muss ich zugeben. Kannst du ja kurz mal nachgucken. Ich finde es ehrlich gesagt schade, weil eine Menge Scheiße einen Oscar bekommt und der Film hätte einen Oscar verdient, finde ich. Zumindest einen.
Auch da gilt vielleicht einfach wieder die Regel, der war im Zweifel nicht wichtig genug, um einen Oscar zu bekommen. Ne?
Aber es gibt wirklich hart beschissene Filme, die Oscars haben. Also richtig schlechte Filme auch.
Also beste Kamera hat Pans Labyrinth bekommen.
Okay, der war besser.
Prestige. Und du hast einen Fehler gehabt, Tobi. Er war noch nominiert für bestes Szenenbild.
Das meine ich ja auch völlig zu Recht.
Die ganzen Sets, das alles, was man im Hintergrund sieht.
Dieses verlassene Theater, was die dann wieder aufbauen und so, das sieht derbe geil aus. Ja.
Da hat auch Pans Labyrinth gewonnen.
Ja, das Setting ist auch derbe geil. Also die tun sich da nicht viel, finde ich. Das ist sehr schön, beides. Spielt ja, also Pans Labyrinth, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein großartiger Film. Spielt so zur Franco-Zeit in Spanien und hat auch ein sehr schönes Setting.
Ich fand ihn nicht so gut.
Mochtest du Pans Labyrinth nicht?
Nee, aber da über den reden wir auch nicht. Tobi, du hast auch so ein bisschen was vorbereitet zu der Geschichte der Zauberei.
Genau. Wir haben uns halt gedacht, komm, wenn wir schon über einen Zauberfilm reden, reden wir auch über Zauberei. Die Geschichte der Zauberei ist relativ simpel tatsächlich. Ich habe mir das spannender und geiler vorgestellt. Es ist aber so, also Zauberei gibt es logischerweise schon immer. Also seit es Menschen gibt. Seit knapp 6000 Jahren, ja, gibt es Phänomene, die sich Menschen nicht erklären können. Also haben die das Zauberei zugeschrieben. Und seitdem gibt es auch Schamanen, Medizinmänner und wie die Leute sich nicht alle nennen. Und
Heilpraktiker.
Heilpraktiker, genau. Homöopathen. Und damit ging es halt los, ne? Dass die irgendwelche, ich schmeiß hier Phosphor, wie heißt das? Magnesium ins Feuer und das brennt lustig und alle denken, das wäre Magie. So, damit ging das los. Und so Taschenspielertricks, wie man sie halt heute kennt, also wo diese klassische Zauberkunst halt herkommt, Taschenspielertricks, Kartentricks und so weiter. Und die gibt es so seit dem Mittelalter. Und das sind früher so diese Vagabunden, wie man sie nannte, oder so
Hausführer, Nomaden halt.
Nomaden.
Schausteller,
Barden und so weiter. Also wirklich jeder Arsch, der kein Zuhause hatte, ist mit solchen Tricks durch die Gegend gezogen. So einer der ältesten Tricks, die man kennt, ist dieses Hütchenspiel. Unter welchem dieser drei Bechern liegt die Kugel?
Kennt jeder. Werden die Touristen auf Mallorca abgezockt, wo irgendjemand da steht und eben diese drei Hütchen mit einer Kugel drunter hat?
Genau. Und der Begriff Magie kommt vom griechischen Mageia und der wurde eingeführt im Persischen Krieg, also als die Griechen gegen Persien gekämpft haben. Wer jetzt historisch an der Stelle nicht so bewandert ist, guckt euch 300 an, das ist die Nummer.
Da wird es relativ realistisch dargestellt.
Ja, genau. Das ist historisch ein sehr wertvolles Werk. Und die hatten halt irgendwelche verrückten Priester, die sich da hingesetzt haben und Blutzauber und so einen Scheiß gemacht haben. Und die Griechen haben das dann halt Mageia genannt. Also daher bekommt der Begriff Magie. Und wie gesagt, also das haben die halt schon immer gemacht. Das Taschenspielertricks, das war so ein Ding. Und spannend wurde das Ganze eigentlich erst um 1584. Da ist ein Buch erschienen, The Discovery of Witchcraft, von Reginald Scott, ein Schotte, überraschenderweise, der das erste Buch geschrieben hat zu dem Thema, wie funktionieren diese Tricks. Das heißt, der ist der Erste, der dieser ganzen Zaubertrick-Idee auf die so auf den Zahn gefühlt hat. Wie funktioniert das? Wie funktionieren Zahlentricks? Ja. Wieso können die ihre Münzen auf einer Hand bewegen und solche Nummern? War trotzdem scheißegal, niemand hat sich für dieses Buch interessiert.
Unter anderem, weil damals niemand lesen konnte.
Genau, und weil es auch keinen Buchdruck gab und so ein Scheiß. Also es war so ein haltgeschriebenes Ding. Und so im 17. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert war das halt, da hatte es auch so die Hochphase. Ne? Also so von 1650 bis, sag ich mal, 1960, 70, 80 so. Das war so die Hochphase der Magie, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. Als dann eben auch weitere Medien wie Television und so dazu kamen, wo das Ganze halt eben spannend, dass man da viel mehr machen konnte, dass die technische Entwicklung weiter war. Mhm. Und eben auch im Ende des 19. Jahrhunderts, ne, dass also die, was wir eben auch im Prestige sehen, dass die Elektrizität dazu kam. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert, das war früher schon so, also es ist eigentlich seit Beginn der Taschenspielereien, ist es so, dass die halt viele technische Innovationen dazu genutzt haben, die Leute zu verarschen. Halt eben, ne? Das ist ja heute auch noch so, dass man irgendwelche Spiegeltricks benutzt, dass man Gott weiß, was für Laser-Hologramm-Sachen benutzt mittlerweile, um die Leute halt zu verarschen. Und die Magie, die wir, oder die Zauberkünstler, die wir heute so kennen, das geht so ein bisschen auf zwei Leute zurück. Das ist einmal John Henry Anderson aus England, so um 1860, 70 rum hat er gewirkt. Das war der erste, der in einem Theater aufgetreten ist als Zauberkünstler. Also da waren das auf jeden Fall nicht mehr irgendwelche verschmierten Vagabunden, sondern der tritt tatsächlich in einem Theater auf. Der ist Schauspieler, der macht eine Show. Und auf den Franzosen Jean Eugène, ich weiß nicht, wie man Eugene auf Französisch ausspricht, keine Ahnung. Sagt man Eugène?
Ich glaube, auf Französisch kann man immer Jacques sagen. Warte mal, Jean-Jacques Robert Jagran heißt der, glaube ich.
Ja, genau. Jean-Jacques Robert Houdine, übrigens.
Warte mal, sag mal kurz ruhig.
Eugen.
Nee, warte, das war das Deutsche. Warte, ich lasse es mir gerade von der Webseite vorlesen. Eugène. Warte mal, habt ihr das gehört? Moment. Eugène.
Also, wir haben einen gewissen Jean Eugène Robert Houdin. Das war der erste Zauberer, der dann auch für Fans ganz witzig ist, weil der Millière, der...
Oh, warte, ich habe gerade aus Versehen Pause gemacht. Sag den letzten Satz nochmal. Was für alle Filmfans?
Also, was für alle Filmfans eigentlich ganz witzig ist, weil der Filmemacher Millière, ihr guckt mich jetzt fragend an, das solltet ihr eigentlich wissen, wer das ist.
Das ist
ich
der
weiß,
Typ.
Wer das ist. Ja, Entschuldigung, bitte.
Achso, nee, Sven, ich gebe dir den Vortritt.
Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber er ist einer der Vorreiter des Kinos.
Der hat den allerersten Science-Fiction-Film gedreht, diese Reise zum Mond, ja, Le Voyage de la Lune.
Genau, der hat im Prinzip das Schneiden, wenn du so willst, zum ersten Mal dramaturgisch eingesetzt. Und der hat tatsächlich Farbfilme gedreht in der Zeit. Nicht auf Farbfilm, sondern der hat danach die Filmrollen angemalt. Ja, und zwar jeden einzelnen Scheiß-Frame angemalt.
Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in einer der letzten Folgen, meine ich.
Genau, und der hat eben das Theater von dem Robert Houdin übernommen. Und Houdin wird übrigens Houdin geschrieben, daher auch Houdini. Also der hat den Namen übernommen.
Das war nämlich das, warum ich zum Mikrofon gekommen bin. Ich wollte dich fragen, das war Houdini oder was?
Genau, nee, das ist nicht Houdini, sondern Houdini hat sich nach ihm benannt.
Ah, okay.
Houdini war deutlich später, das war, deutlich später ist Quatsch. Der war so, der ist glaube ich 1914 oder sowas, 15, irgendwie sowas um den Dreh fing der halt an mit seinen komischen Entfesselungskünsten.
Ja.
Ist ganz interessant, wenn man sich so wichtige Zauberer der Geschichte anschaut, spielt Houdini echt eine kleine Rolle, witzigerweise. Der hat nichts erfunden.
Ist das so?
Ja. Also der war ja ein großer Entfesselungskünstler, einer der ersten wirklich dick prominenten Zauberkünstler, die es so gab. Der hat auch Zaubershows auf die Beine gestellt, die alle wohl sagenhaft schlecht gewesen sein müssen. Der hatte das echt nicht drauf. Das Einzige, was er konnte, war halt eben diese Entfesselungstricks.
Ja, wenn man Houdini googelt und dann auch Google Bildersuche, sieht man viele so Bilder, wie er irgendwie angekettet ist oder irgendwo in einem Wassertank oder irgendwie sowas steckt.
Und das ist halt schon recht schon beeindruckend, was er gemacht hat.
Wieso kennt man dann den heute noch? Houdini ist ja wirklich so ein Synonym für einen fähigen Zauberer.
Genau, den kennt man vor allem, weil er einer der ersten war, die das so richtig massentauglich gemacht haben. Der es immer auch im Fernsehen gemacht hat, mit seinen merkwürdigen Entfesselungstricks. Der hat ja auch wirklich spektakuläre Sachen gemacht. Der war der Erste, der sich vor Publikum halt eben auch in Lebensgefahr gebracht hat und solche Nummern. Mhm. Also er ist mehr bekannt durch seine Spektualität. Spektualität? Was ist Spektualität? Spektakulismus,
ja.
Sein Spektakulismus bekannt, als eben für seine geilen Tricks. Also es ist so. Es ist leider echt enttäuschend. Wenn man sich das mal anguckt, was er so gemacht hat, ist es leider echt enttäuschend. Der hat nichts erfunden, Der hat sich eigentlich immer nur befreit.
David Copperfield hat sich auch in Lebensgefahr gebracht. Er hat mit Pamela Anderson geschlafen. Und die hat vorher mit Tommy Lee von Mötley Crüe geschlafen. Wenn das mal keine lebensgefährliche Aktion ist.
Scheiße, Mann, der hat doch mit Kid Rock geschlafen. Der arme Mann.
Wer, David Copperfield?
David Copperfield, ja.
Hat mit Kid Rock geschlafen.
Pamela Anderson, Mann. Was aber noch ganz cool ist, bei Prestige gibt es diesen alten Asiaten, ne, der diesen Wasser-Fischtank-Trick macht, dass er mit so einem fetten Goldfischglas da rumhampelt. Den gab es wirklich. Mhm. Der hieß halt Chung Ling Su.
Also der hat, das sieht man in dem Film relativ kurz, der hat ein massives, großes Goldfischglas vollgefüllt mit Wasser mit einem lebenden Goldfisch unter seinem Rock hervorgezaubert.
Genau, den gab es wirklich, das hat er nicht so gemacht. Das haben die in dem Film, wird der Trick ja nicht erklärt, sondern die beiden sollen herausfinden, wie er funktioniert. Und man sieht nur, wie Hugh Jackman glaubt, dass der Trick funktioniert. Und so funktioniert er nicht. Also wie gesagt, den Trick gab es auch wirklich.
Hugh Jackman glaubte, also dieser Chinese, der läuft rum als alter, gebrechlicher Mann. Der ist wirklich Gemüse. Der kann ohne Stock und ohne Hilfe gar nicht mehr richtig gehen. Und Hugh Jackman glaubt, dass der eigentlich ein junger, sportlicher Typ ist, der aber sein Leben lang vorgibt, ein alter, gebrechlicher Mann zu sein. Schon so ein Foreshadowing auf die große Wendung. Also ne, er opfert praktisch seinen ganzen Lebensstil für diesen Trick. Und Hugh Jackman probiert das bei sich im Keller dann auch aus mit diesem Goldfischglas unter dem Rock. Und er kriegt es nicht mal mit dem leeren Goldfischglas richtig hin. Geschweige denn mit einem vollen, das nochmal fünfmal schwerer ist. Einfach wegen dem Gewicht.
Ja genau, und der Trick hat im Original mit Spiegeln funktioniert. Also das Goldfischglas stand vorher schon da. Das hat er mit seinem Mantel gemacht. Aber noch viel interessanter ist, in Prestige spielte dieser Kugeltrick ja eine große Rolle. Der funktioniert so, jemand schießt mit einer Pistole auf einem, vorher wird die Kugel beim Stopfen, als Pistolen noch scheiße waren, rausgenommen mit einem Magneten. Und dann schießt man auf den Zauberer und der Zauberer tut so, als würde die Kugel fangen. Mhm. Dieser Chung Ling Su ist bei diesem Trick gestorben. Der hat den erfunden und ist dabei gestorben. Nee, der hat ihn nicht erfunden. Aber der ist dabei gestorben. Und es stellte sich heraus, der hieß eigentlich William Emsworth Robinson und war ein weißer Amerikaner.
Echt?
Ja, der war nicht mal Asiate. War ein relativ junger Typ und ein weißer Amerikaner, der getan hat, als wäre Asiate, um diesen Trick zu machen.
Und wie ist er da gestorben?
Er ist erschossen worden.
Woher kenne ich das nochmal, dass jemand, der eigentlich, wo keine Kugel hätte drin sein dürfen, war dann doch eine Kugel drin?
Prestige.
In dem Film, über den wir gerade reden. Also, das wird in dem Film...
Hugh Jackman steckt eine Kugel rein und schießt ihm die zwei Finger weg, dem Christian Bale.
Nee, ich bin woanders.
Also, in dem Film wird das nämlich auch thematisiert.
Der Sohn von Bruce Lee ist so umgekommen.
Ja, da erkenne ich das. Dankeschön.
In dem Film wird das auch thematisiert, dass bei diesem Trick manchmal ein neunmal kluger Freiwilliger einen Knopf oder irgendein anderes kleines Metallstück in die Pistole reinsteckt und damit dann den Zauberer erschießt.
Übrigens erfunden hat er diesen Trick dieser Engländer, den ich vorhin meinte, der erste Zauberer, weil der auf einer Bühne stand, der hat diesen Trick erfunden. Mhm. Also es ist echt, diese ganzen Ideen in diesem Film sind sehr nah eben an dem, was wirklich passiert ist, was ich ganz witzig finde. Und diese ganze Geschichte der Zauberei, die echt nicht so umfangreich ist, witzigerweise, besteht halt sehr, sehr viel aus eben diesem Konkurrenzdenken.
Ja.
Und dann eben diese Idee, diesen Film in dieser Zeit, in dieser Idee spielen zu lassen, also der Zauberer, liegt sehr, sehr nah. Und der baut es eben auch so schön auf, dass er zum Beispiel eben auch Tesla und Edison einbaut, die ja so das Konkurrenzpaar schlechthin in der Wissenschaft waren. Mhm. Mit Wechselstrom und Gleichstrom. Diese Nummer, da kommen wir gleich nochmal, denke ich mal, zu. Also dieser ganze Film hat thematisiert immer wieder dieses Thema des Konkurrenzkampfes. Nicht nur in der Haupthandlung, sondern eben auch in seinen ganzen Nebenhandlungen. Zum Beispiel mit den Frauen von Christian Bale, von Hugh Jackman. Dann wie gesagt Edison und Tesla. Das kommt immer wieder drin vor. Das ist
ja
so ein Motiv, dass sich das so durchzieht. Mhm. Das ist sehr interessant.
Das war so eine Zeit, wo, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, wo der elektrische Strom der neue Shit war. Und es gibt das sogenannte dritte Clarksche Gesetz. Arthur C. Clarke, heftiger Physiker und Science-Fiction-Autor, und der hat drei Gesetze aufgestellt. Das dritte von ihm ist in der Science-Fiction-Welt mittlerweile schon zu so einer Art Sprichwort geworden. Und das dritte Clarksche Gesetz lautet: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
Genau, das haben die genutzt, ja.
Der Höhlenmensch wird unser Smartphone, das wir heute benutzen, auf jeden Fall für etwas Magisches halten. Der wird schon das scheiß Licht in unserem Wohnzimmer für Zauberei halten. Und so war es damals halt auch, dass der elektrische Strom auf die Menschen wie etwas Übernatürliches gewirkt hat. Und der, einer der Gründe mit Sicherheit, warum Zauberer das damals gerne für ihre Shows benutzt haben. Einfach nur so eine Tesla-Spule, also nicht die aus Command & Conquer, sondern diese Starkstrom, ach, wie nennt man das, diese kleinen Türme mit so Bollen obendrauf, wo dann eben so Blitze so in die Atmosphäre reinschlagen. Allein das hat damals schon gereicht, damit sich die Leute in die Hose scheißen.
Das hat ja auch ein bisschen vorzugreifen, der Tesla selbst genutzt, und zwar indem er, ohne dass er als Zauberer aufgetreten ist, mit diesen Entdeckungen, die er gemacht hat, eben Blitze, also was für den Zuschauer dann einfach wirkt wie krasse Blitze oder dieser Kreis, in den er sich selbst reinstellen kann, von Blitzen getroffen werden kann, ohne dass es einen Schaden nimmt, weil die Blitze nicht stark genug sind, aber sieht spektakulär aus. Mhm. All das, was der entdeckt hat und was auch andere zu der Zeit entdeckt hatten, war für sich genommen schon eine Attraktion. Damit hat er auch gespielt, ist aufgetreten, ob jetzt vor der Universität oder auch so. Die Leute sind da hingepilgert zur Weltausstellung und so, um sich das anzugucken. Das selbst war schon ein Spektakel. Mhm. Das heißt, die Idee, das dann auch noch zu nutzen, um irgendwie das mit so halb magisch, halb Zauberei Aspekten zu versehen, ist eigentlich, muss tatsächlich damals eine richtig, richtig abgefahrene Show gewesen sein. So irgendwie VR mal 10 oder so.
Ja.
Weil wir auch heute natürlich viel mehr daran gewöhnt sind, dass immer irgendwas Neues kommt. So. Mhm. Also ich behaupte, dass jemand, der damals den Tesla oder sonst wen mit Elektrizität gesehen hat und dem, was er da gemacht hat, war viel mehr von den Socken als das, was wir heute an Neuerungen über uns ergehen lassen, weil einfach damals natürlich auch nicht alle 3 Jahre irgendwas komplett Neues erfunden wurde. Das alleine muss schon echt krass gewesen sein. Und wie gesagt, Tesla ist damit auch aufgetreten, was dann auch, jetzt greife ich schon wieder vor.
Also, ja, hau raus.
Ja, hau nee,
das
raus,
war, das, das war so, der Tesla.
Nikola Tesla,
ich habe, Fred, pass auf, ich habe mir auf der Bahnfahrt hierhin die wichtigsten Sachen aus dem Wiki-Artikel runtergeschrieben, ja, wenn ihr mal kurz zuhören möchtet. Nikola Tesla, bürgerlich Nikolaus Tyrion Slevin Burggraf von Tesla, ist ein österreichischer...
Was? Nochmal.
Bürgerlich heißt er Nikolaus Tyrion Slevin Burggraf von Tesla, ist ein österreichischer...
Das verarscht mich doch!
Ist ein österreichischer Aktmaler und Instagram-Influencer. Geboren im Jahr 245 nach der Entdeckung des Pantoffeltierchens, kam er als jüngster Drilling eines Apothekerpaares aus Bottrop zur Welt. Seine Brüder sind Gott selbst und der Typ, der entdeckt hat, dass man Feta mit Olivenöl in Alu auf den Grill hauen kann. Er lebt auf dem Planeten... das wollte ich so rum erzählen. Er gilt als der Entdecker der Tesla-Spule, des Tesla-Modell S und des Tesla-Films. Er lebt auf dem Planeten Uranus in einer Doppelhaushälfte mit Efeu an der Wand und ist dreifacher Schützenkönig. Er hat einen Sohn aus einer geschiedenen Ehe, siehe Elon Musk. Das war ein Link jetzt in dem Fall. So. Immer wieder sah sich Tesla Patentstreiten und Betrugsvorwürfen ausgesetzt. So gilt er als inoffizieller Erfinder der später als Entwicklung von A. Spooner bekannt gewordenen krümellosen Brotsuppe. Und bis zum heutigen Tag hält er den Platz 3 auf der Liste der lächerlichst großzügig bestückten Säugetiere hinter Fred H. aus Barmbek und einem Blauwal aus dem südlichen Pazifik. So, das war Nikola Tesla, kurz vorgestellt.
Laut Stupipedia.
Laut mir im Zug, der sich nicht vorbereitet hat und irgendwas mitbringen wollte.
Ja.
Zu Nikola Tesla tatsächlich, also die wahre Geschichte, der kam, die Jahreszahl weiß ich jetzt nicht. Also
1856.
Genau, du hast ihn auch offen. Ich gebe das mal kurz wieder, weil das tatsächlich, natürlich hat er einen gewissen Kultstatus erreicht, weswegen ganz viele Leute diesen Artikel füttern. Ich nehme an, der Englische ist 8-mal so lang. Um diese Jahrhundertwende eben hat er gewirkt. Kommt aus der kroatisch-österreichischen Grenze. Damals war das ja in der Saison ein bisschen anders aus als jetzt. Und ist dann da natürlich als schlauer Junge aufgefallen, aber sie hat sich erstmal nicht so mit Ruhm bekleckert, vor allem was Fleiß und so anging. Ist dann irgendwie, damals brauchtest du ja so einen, der dich protegiert, um auf Gymnasium und Universität zu kommen, ist dann in Graz angefangen zu studieren, meine ich mich zu erinnern, und ist da dann irgendwie nach 3 Jahren exmatrikuliert worden, weil er im ersten Jahr fleißig, im zweiten Jahr faul und im dritten Jahr quasi gar nicht mehr da war. Warum das so ist, das ist, also ich würde sehr gerne mal einen richtig guten Film über Tesla sehen, der ist tatsächlich ziemlich spannend, der Typ.
Ja,
und ist dann, wie alle guten Wissenschaftler zu dieser Zeit, also ich skippe jetzt quasi seine gesamte Jugend, bis er in Amerika war, weil da fing das erst wirklich an, mit so ein paar Abstechern nach London und Paris, glaube ich, wo er auch studiert oder gelehrt hat, ist fast alles in New York passiert, was aber auch, okay, London, Paris, fair enough, aber New York war damals nicht nur die Stadt mit den Jungs mit der Kohle, sondern auch die Stadt, in dem sich wirklich alle großen Geister und Wissenschaftler und Forscher getroffen haben, um irgendwie die Welt besser zu machen. Der ist dann nach New York gekommen und hat, und deswegen, und so kriege ich dann wieder die Brücke zu diesen Auftritten. Der hat sehr, sehr bescheiden gelebt sein ganzes Leben, und als er dann in New York war und das erste Mal Kohle hatte, hat er irgendwann angefangen, nur noch in Hotels abzusteigen, und zwar immer in dem besten Hotel, das er kriegen konnte, und hat einen ziemlich krassen Lebensstil gehabt dafür, dass er ja eigentlich nur ein kleiner Forscher war. So, der hatte aber so viel Ahnung und hat so viel coole Auftritte hingelegt mit seinen technischen Entwicklungen und Entdeckungen, dass der immer wieder es geschafft hat, irgendeinen Jungen zu finden, der sagt, okay, komm mal, hier ist erstmal wieder Kohle. Kannst erstmal wieder im Hotel pennen und deinen krassen Lebensstil leben. Gibt es eine Anekdote, die steht in diesem Artikel drin, dass er irgendwann angefangen hat, sich jede Woche eine neue Krawatte und Handschuhe zu kaufen und die alten wegzuschmeißen und so.
Was für die damalige Zeit lächerlich dekadent war.
Was heute in Zeiten von Primark und H&M wie jedem so geht, aber damals wirklich einfach lächerlich dekadent war, ganz genau.
Das ist so, verglichen mit heute, wäre das wahrscheinlich, dass du dir jeden Monat einen neuen Eigentumswagen holst.
Sowas, ja. Eigentumswagen ist auch ein Wort, das Fried Hilke gerade eben erschaffen hat.
Wisst ihr, woher die Krawatte kommt?
Nein, Tobias, woher kommt die Krawatte? Achtung, Mikrofon.
Klugschiss. Die Krawatte kommt von kroatischen Soldaten, die sowas Ähnliches getragen, also so ähnlich aussehen wie unsere heute Krawatte. Und das war so ein Rangabzeichen, und das haben irgendwann die Adligen in Deutschland nach diesem Überfall der Kroaten innerhalb von Deutschland, haben das halt übernommen. Daher kommt die Krawatte. Vielen Dank. Das ist eigentlich ein militärisches Symbol kroatischer Soldaten gewesen im Spätmittelalter. Mhm.
Ich dachte, das wird richtig interessant. Na gut.
Ich wollte es nur mal droppen.
Und ja, genau. Und was Tesla ihn, oder was ihn für uns irgendwie, abgesehen davon, dass er schon relativ viel entdeckt und entwickelt hat, so interessant macht für uns als Charakter, ist, weil wir uns ihn vorstellen können, wie man damals auch Steve Jobs gesehen hat oder immer irgendwie den kleinen Underdog, weil er sich natürlich im Hauptkonkurrenzkampf mit Thomas Edison befand, der damals schon eine sehr große Berühmtheit in den USA war oder weltweit dann dementsprechend auch. Sorry. Auch ein Vorreiter des Stroms.
Da vertut man sich an einer, da vertust du dich und da vertut man sich schnell. Die Amerikaner haben bis eigentlich Ende des Ersten Weltkriegs und vor allem bis zum Zweiten Weltkrieg weltgeschichtlich kaum eine Rolle gespielt. Amerika war früher so abgeschottet von Europa, dass es echt keine Rolle gespielt hat. Also
auch darüber Edison, haben wir in der letzten Folge bereits gesprochen.
Ach, scheiße, ja, stimmt.
Ja, ja, aber es ist gut, dass du noch was erwähnt.
Edison war echt eine Nummer in Amerika, das hat in Europa keine Rolle gespielt. Okay. Keine Sau kannte Thomas Edison in Europa, weil es war scheißegal, es war also irgendein Amerikaner.
Das heißt jetzt nicht, dass in den USA nichts abgegangen ist, sondern da wurden auch krasse Erfindungen gemacht, aber die Amis und Europa waren krass isoliert. Also diese beiden Welten waren sehr stark getrennt. Das war nicht so wie heute, dass man wusste, was bei den Amis abgeht, sondern das war wirklich eine andere Welt.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Edison solche Entwicklungen und Entdeckungen, das sage ich immer zusammen übrigens, gemacht hat, und keiner in London oder so kannte den. Also das kann man jetzt nicht sagen. Also, auf dem Platten landet war eine Eichel, keiner wusste, wer Thomas Edison ist.
Genau, keiner auf der Straße wusste, wer das ist. Ja, okay. Natürlich kannten die Forscher untereinander die Arbeit, weil die ja sich gegenseitig alle inspiriert haben. Es gibt ja 1000 Verschwörungstheorien über Edison, dass der im Prinzip eigentlich gar nichts erfunden hat. Und auch über Tesla. Aber klar, unter Kollegen kannte man sich oder kannte man die Arbeit des anderen, aber der hat keine Rolle gespielt für das Leben in Europa. Ja. Was heute anders ist.
Naja, jedenfalls war es so, dass der dann als Underdog aus Europa irgendwie kam, und wenn er nicht so protegiert worden wäre, hätte der im Prinzip auch überhaupt nichts gerissen. So.
Mhm. Nikola Tesla ist ein heftiger Typ. Also den trifft man in der Popkultur und Medienkultur immer mal wieder. Das ist so eine fast schon mystische Gestalt. Einer der Urväter des Stroms, der Elektrizität. Ein auf der einen Seite wirklich ein genialer Erfinder, ein super intelligenter, heftiger Typ, der, warte mal, hier habe ich es gerade, in 26 Ländern über 280 Patente erhalten hat, der unglaublich viel erfunden hat, die Technik wirklich stark vorangetrieben hat. Gut ausgesehen hat er auch. Und wir sehen hier gerade so ein tolles altes Schwarz-Weiß-Bild von ihm auf Wiki.
Ja, Farbbilder gibt es nicht so häufig von dem.
Und auf der anderen Seite aber ein mega skurriler Vogel. Es muss ein also besonders in den späteren Tagen seiner Karriere, weil so glänzend seine Karriere angefangen hat, so bitter ist sie dann nämlich auch geendet. Denn er kam irgendwann an einen Punkt, wo er nichts Neues mehr bringen konnte und wo er sich in so esoterische Ideen verfangen hat. So geile technische Erfindungen, die er am Anfang auch gemacht hat, am Ende seiner Karriere hat er eigentlich nur noch Bullshit von sich gegeben. Also er hatte solche Ideen zum Beispiel, das wird bei Prestige auch angedeutet, bei Prestige gibt es diese Glühbirnen, die sie ins Feld reinstecken und die dann anfangen zu leuchten. Und da fragt er ihn, wo ist der Generator, und er meinte, über 15 Kilometer entfernt. Tesla hatte diese Idee, dass er einen gigantischen, riesigen Turm baut, der ionisierte Energie, also der Strom, in die Atmosphäre und die Ionosphäre der Erde abgibt. Und dass sich dadurch dann ein Ring um die gesamte Erde spannt mit freier Energie, ein super esoterisches Konzept, das eigentlich aus unserer heutigen Sicht mit echter Wissenschaft nichts zu tun hat. Und dass dann praktisch jeder, der möchte, ich hier in fucking Barmbek Nord auf der Straße, mit meinem kleinen Gerät, was auch immer es kann, diese Energie dann aus der Luft beziehen kann.
Es gibt zwei, habe ich letzte Woche gelesen, es ist auch sehr aktuell, zwei russische Wissenschaftler, sind Brüder, die das Ding gerade bauen.
Okay.
Weil die davon ausgehen, dass das funktioniert. Mhm. Also es sind jetzt keine Idioten, die zu viel Metall übrig haben, sondern es sind halt irgendwelche Wissenschaftler, die sich jetzt damit auseinandergesetzt haben mit der Spannung, die in der Luft heutzutage existiert, also sowohl von Natur aus, also die Spannung, die wir jetzt in der Luft haben, die Stromspannung, die jetzt hier in der Luft existiert.
Ist da eine Spannung? Da bin ich mir nicht sicher.
Ist da eine Spannung? Scheinbar gibt es die. Ich habe da keine Ahnung.
Haben die das gesagt, oder?
Das haben die gesagt, und das ist, also die haben diese Theorie übernommen, also die kommt nicht von denen.
Dann mögen die Elektrotechnik-Studierenden Kack- und Sachhörer uns mal schreiben, weil das zweifle ich nicht schon an.
Das weiß ich auch nicht. Das sagen die. Das sagen die nicht. Das ist eine Theorie, die die übernommen haben, weil das irgendwer gesagt hat. Und die bauen jetzt gerade diesen Turm. Weil die irgendwie einen Weg gefunden haben, angeblich, weil das Ding ist noch nicht fertig, dass das tatsächlich funktionieren kann. Allerdings nicht so, wie Tesla sich das vorgestellt hat. Und ab da habe ich aufgehört, den Artikel zu verstehen.
Es gibt vom Podcast Hoaxilla eine super interessante Folge über Nikola Tesla, die man hier gerne empfehlen kann. Anscheinend hat Tesla wohl einen Prototyp oder mehrere sogar von diesem heftigen Turm gebaut, was aber wohl kläglich gescheitert ist, weil da ständig Blitze eingeschlagen sind und das alles viel zu teuer, viel zu groß, viel zu laut war und alles überhaupt nicht funktioniert hat.
Er hat zum Beispiel einen Investor dahingehend komplett angelogen, nachdem den schon alle haben fallen lassen, hat er einen Investor gefunden für diesen Turm, weil er ihm erzählt hat, dass er was ganz anderes herstellt. Weil natürlich die Interessen der Investoren immer in Richtung entweder Militär ging, für einen Zweig, den er auch gearbeitet hat, als er keine Kohle hatte, der Tesla. Oder eben immer in Richtung Kraftwerk und ich kann euch alle abziehen für Strom. Aber er hat heimlich einfach daran weitergearbeitet, was er vorhatte, nämlich eben freie Energie und dieses allumspannende Netz.
Eine große Idee von ihm war auch, dass man aus den Menschen selbst Strom ziehen kann, dass also der Mensch als biologische Einheit selbst so viel Energie in sich hat, dass man die einfach abziehen kann aus dem Menschen heraus.
Was Quark ist.
Was nach allem, was wir wissen, Quark ist. Vielleicht kommt in 100 Jahren raus, dass Tesla doch mit allem recht hatte.
Da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich mich mit dem beschäftigt habe. Der war ja, zwischenzeitlich hatten die Leute auch Angst davor, was er macht. Deswegen ist er, in Prestige sind die ja da in Colorado Springs auf seinem Hügel da. Normalerweise hat er ein ganz normales Studio, Industrieloft in Williamsburg, New York gehabt, die dann aber alle zu klein wurden, ist dann da irgendwie aufs platte Land. Und ich nehme an, dass die Leute da tierische Angst auch vor ihm hatten und dass sie natürlich alle irgendwie für einen Verrückten gehalten haben, bis zu Bürger sowieso, aber eben dann auch die Wissenschaft. Und ich habe mich auch gefragt, was ist denn, wenn wir in 200 Jahren das haben und alle sagen, ey, der Tesla, war das eine krasse Sau. Ich meine, der hat ja auch, wie wir wissen,
jetzt schon als krasse
im Silicon
Sau,
Valley das Elektroauto erfunden, ja, lange nach seinem Tod. Was für ein krasser Typ.
Ja, allerdings sehr unwahrscheinlich, denn halt nach allem, was wir wissen, und wir wissen halt sehr viel über Strom, weil wir seit 100 Jahren praktisch alles damit betreiben, ist das alles unmöglich.
Ja, aber was man Tesla jetzt mal zurechnen muss, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt, dass er halt der, wenn du so willst, Erfinder des Zwei-Phasen-Wechselstroms war. Mhm. Also warte mal, ist das bis heute noch aktuell in Sachen Stromübertragung? Ja, ne? Also Wechselstrom ist doch bis heute, glaube ich,
noch aktuell. Also Wechsel, es gab ja da gerade zu dieser Zeit, als sich Tesla und Edison gebattelt haben, gab es diesen Battle of the Currents, also der Kampf der Spannungen. Damals haben die nämlich konkurriert, was bekommen wir, Wechselspannung oder Gleichspannung? Und das ist jetzt zu detailliert, wie sich das definiert und wie das funktioniert, aber die Wechselspannung hat sich durchgesetzt aus einem Hauptgrund. Sie lässt sich viel leichter über längere Strecken übertragen.
Ohne den großen Energieverlust wie Gleichstrom.
Ja, also diese Hochspannungsleitungen, die übers Land gehen, das ist alles, unser ganzes Stromnetz ist Wechselspannung, weil es sich sehr leicht über große Distanzen übertragen lässt. Jetzt ist es aber so, dass fast alle unsere Kleingeräte, also praktisch alles, was wir so im Haushalt haben, Fernseher, Computer, Smartphones, Küchengeräte etc., 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 dass die alle mit Gleichstrom betrieben werden. Diese Netzteile, die wir haben, diese kleinen, schweren Blöcke, die wir mit uns rumtragen, kennt jeder. Laptop, Smartphone hat ja auch diesen Stecker. Man fragt sich relativ selten, wozu haben wir das überhaupt? Das sind Umwandler, die den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, weil diese kleinen Geräte Wechselstrom nicht vertragen. Die würden, glaube ich, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich glaube, die würden da durchschmoren oder whatever. Ja? Und,
krass, das wusste ich nicht.
Ja, genau.
Dafür sind die da?
Dafür, das
deswegen,
ist,
deswegen sind die so heiß. Wenn du dein Netzteil anfasst, nachdem du dein Handy aufgeladen hast, ist das ja total heiß.
Ja.
Und das ist dieser Prozess, der da irgendwie für
die Wärme sorgt. Ja, ja. Und wie gesagt, ich bin kein Experte, ich memoriere hier nur, ich habe mal gelesen, dass man mittlerweile technische Lösungen dafür gefunden hat, auch Gleichstrom problemfrei über längere Strecken zu übertragen. Und das ist eigentlich in unserer heutigen Welt praktikabler wäre, unsere Stromnetze alle mit Gleichstrom laufen zu lassen.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir alle Solarzellen und Windmühlen am Dach haben und die Strecken nicht mehr so lang sind, wäre das dann nicht auch sowieso möglich?
Richtig, das kommt hinzu, dass die Stromversorgung der Zukunft dezentral ist, dass es in der Zukunft, so vermutet man ja, nicht mehr ein großes Kraftwerk für ein ganzes Land gibt, sondern jeder hat sein eigenes kleines Kraftwerk auf dem Dach. Also worauf ich hinaus will, diese Umstellung des Stromnetzes ist halt nicht so einfach. Du kannst ein Stromnetz nicht einfach von Wechselstrom auf Gleichstrom umstellen. Das ist ein riesengroßes Projekt.
Aber man muss trotzdem sagen, dass es krass ist von Tesla, dass der die Nummer erfunden hat.
Ja. Wenn es so wäre,
darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Wenn unser Stromnetz mit Gleichstrom laufen würde, dann bräuchten wir diese ganzen schweren und klotzigen Netzteile nicht mehr. Dann könnte ich mit meinem Micro-USB-Kabel direkt in die Steckdose reingehen und bräuchte nicht dieses Zwischenstück.
Naja, ob du jetzt Gleichstrom hast und das in die Steckdose steckst oder ob du so eine USB-Steckdose hast, die du ja in jedem Hotel findest heutzutage, wo das Ding halt in der Wand ist. Eigentlich für dich als Endkonsument ist es eigentlich für
in der Praxis macht es für mich jetzt keinen großen Stress, außer dass ich mit meinem Laptop immer dieses 500 Gramm schwere Scheißding mit mir rumschleppen muss. Aber es ist trotzdem ein interessanter Fakt auf jeden Fall.
Das stimmt. Ich dachte, Gleichstrom gibt es gar nicht mehr. Seit 1900.
Doch, praktisch alle unsere Kleingeräte, die wir vor uns haben, funktionieren mit Gleichstrom.
Siehst du, und ich bin super ungebildet an der Stelle.
Geil, gut, dass es einen Podcast gibt, wo klug geschissen wird und von dem du was lernen kannst.
Eigenwerbung!
Ich will nicht das sagen.
Stimmt. Sag das nochmal.
Der Podcast mit Klugschiss.
Der Podcast mit Klugschiss, meine Damen und Herren.
Es ist so witzig, dass Fred jetzt meinen Zettel hochhält, um zu gucken, was wir noch besprechen wollten.
Ja, Tobi, hast du noch was
Interessantes? Ich bin fertig mit meinen
Notizen,
weil meine Aufgabe war es herauszufinden, wie funktioniert, Gott, auf diesen Penis in mein Gesicht zu drücken.
unser Holzpenis, mit dem wir die Flaschen öffnen.
Danke, dass du das noch aufgeklärt hast. Uns.
Ja, Leute.
Was noch sehr spannend so halbwegs war, ist das Aufkommen der Mentalisten gewesen. In Mitte des 20. Jahrhunderts, bis heute auch, gibt es diese Mentalisten, mhm. Uri Geller, The Next Uri Geller, ist, glaube ich, vielen leider noch in Erinnerung geblieben, wo sich irgendwelche Affen auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, ich kann deine Gedanken lesen.
Die Castingshow mit Uri Geller, ne?
Genau. Meine das kam, Fresse, und deswegen kam ich übrigens vorhin auf Psychologie, ich habe das leider vergessen, dass ich deswegen darauf kam. Das kam mit dem Aufkommen der dann tatsächlich funktionierenden Psychologie. Das ist ähnlich wie der Rest der Zauberei, dass sie immer mit der Technik gegangen sind, kamen die Mentalisten, als die Psychologie einen Einzug erhalten hat, gezogen hat, als tatsächliche Wissenschaft und nicht nur als wir schneiden dir die Eier ab, haben die angefangen halt eben dieses recht unbekannte, also in der Bevölkerung unbekannte Phänomene Psychologie zu nutzen, um Leuten auf den Sack zu gehen. Mittlerweile sitzt man immer da, ja, es ist halt sehr gezieltes Raten, aber man muss halt sagen, die Leute in den 50ern, 60ern, die hatten keine Ahnung, die meisten, ich meine, es gilt bis heute noch total unfassbar idiotischerweise, als so ein bisschen verpönt in Therapie zu gehen, das war in den 50ern völlig undenkbar, also wer einen Psychologen aufgesucht hat, war ganz klar krank. So in den Leuten, in den Augen der Leuten. Was übrigens, ich möchte an der Stelle sagen, totaler Blödsinn ist, wenn es euch schlecht geht, geht zu einem Therapeuten. Aber egal. Und ist ja heute auch nicht mehr so schlimm, aber früher völlig undenkbar. Also das hat ja im Alltag hat Psychologie keine Rolle gespielt. Das galt als so ein bisschen Wissenschafts-Mambo-Jumbo, dass irgendwelche Verrückten mit Hexerei. Verrückten machen.
Nicht so fundiert wie Zähne ziehen, wenn es dir schlecht geht.
Irre, ne?
Aber sag mal, jetzt hab ich mal eine Frage.
Ja.
Wenn mir ein Stück von meinem Darm entfernt wird, Tobi, kann ich dann nicht schneller scheißen?
Ja, das rutscht so durch.
Nachdenkendes Schweigen. Gute Frage. Wie viel Darm hat so ein Mensch? 8 Meter oder was, ja, ne? Also wenn du jetzt nur noch 7,5 Meter hast, dann müsstest du um 7,5 Tüll.
Schneller scheißen, aber auch beschissener verdauen, wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht ein dummes Wort.
Tobi, sorry, wir haben dich gerade unterbrochen. Wo waren wir gerade? Bei den Mentalisten.
Ich finde deine Nummer viel spannender. Achso, genau. Dass die Mentalisten halt eben das ausgenutzt haben, dass keine Sau weiß, was Psychologie ist. Und die wissen, was Psychologie ist, das eben für, oh mein Gott, die behandeln nur Irre. Genutzt haben, um die Nummer auf der Bühne zu bringen. Heute weiß man, weil jeder Arsch sich mittlerweile mit Psychologie auskennt, Internet sei Dank, dass das halt einfach irgendwelche dummen Tricks sind. Aber die ersten, die das genutzt haben, um wirklich einfach Gedanken zu lesen, in sehr großen Anführungszeichen, waren halt die Kings. Ne? Das war die neue Magie.
Ja.
Und das ist so viel zum Thema technische Entwicklung, ne? Es ist, es war nicht nur die tatsächlich physisch-technische Entwicklung, sondern eben auch die Weiterentwicklung der Wissenschaften in allen Bereichen, die Zauberer bis heute ausnutzen.
Uri Geller ist so ein unfassbarer Spast, Alter. Ich hasse ihn.
Unfassbar.
Ich hasse dieses Arschloch so sehr. Das ist wirklich einer der größten und dreistesten Betrüger, den es überhaupt nur gibt.
Hast du mal die Geschichte von dem Mann durchgelesen? Hast du mal die Geschichte von dem durchgelesen?
Nee, ich bin gerade voll überrascht, weil ich den halt nur so ein bisschen aus dem Fernsehen kenne. Das ist ja, was habe ich denn verpasst?
Der hat in den 70ern was, glaube ich, ne? Der hat praktisch ganz Amerika verarscht am laufenden Band. Also, das ist halt sein Job. Der ist halt Mentalist. Sein Job ist es, Leute zu verarschen.
Weißt du?
Und der war in dieser, das haben wir bei der Stranger Things Folge drüber gesprochen, diese ganze American Ultra Geschichte und so. Der war voll Teil von dieser ganzen Nummer. Der ist eingesetzt worden als Beispiel für parawissenschaftliche Phänomene und hat denen weisgemacht, dass der wirklich Zauberkräfte hat.
Echt?
In dem vollen Wissen, dass der ein scheiß Zauberkünstler ist.
Ohne
also
scheiß?
Er wusste das ja, aber das wussten die nicht, weil die Amerikaner Idioten waren im Kalten Krieg. Also das ist total irre. Der hat die einfach systematisch verarscht. Regierungsbehörden. Hat denen vorgespielt, dass er magisch fähig kann. Und hat irgendwann ein paar Jahre später gesagt, ja, aber ein cooler Trick, ne?
Hä? Ich finde, da ist überhaupt kein Arschloch-Move dabei. Das finde ich ziemlich witzig, ehrlich.
Es ist witzig, aber er ist halt echt... Das ist eine krasse Nummer. So. Ja, okay, die haben... Ja doch, die Amerikaner so vorzuführen, ist echt das witzig ist doch, eigentlich.
Wenn der Typ sympathischer wäre, weil das ist das Problem.
Eben das Ding.
Wenn der Typ sympathisch wäre und aussehen würde wie so ein Ryan Gosling, dann würden wir jetzt alle Filme darüber drehen, wie lustig der Typ war, der
Nein, Mann. Ey, ein
der hat noch mehr Sachen gemacht.
Ein Hütchenspieler, der auf Mallorca Touristen abzockt. Der verbrennt wenigstens ein paar Kalorien bei seiner Tätigkeit. Also der hat wenigstens ein vorhandenes körperliches Geschick, wenn nicht sogar Talent, dafür irgendetwas zu machen, zu leisten.
Okay, aber Uri Geller würde ich jetzt nicht talentfrei nennen.
Ja, okay. Uri Geller ist halt ein Wichser, der sich einfach nur hinsetzt und mit seiner blöden, unsympathisch charmanten Art den Leuten irgendwas dreist vorlügt und dann einfach wartet, bis irgendwelche Leute im Fernsehstudio anrufen und sagen, bei mir sind die Löffel auf dem Fernseher gewackelt. Und das ist dann sein Magic Shit. Urins Magie in Anführungszeichen funktioniert ja so, zum größten Teil. Er geht in ein Fernsehstudio, erzählt den Leuten mit seinen durchdringenden Augen und seinem von sich selbst überzeugten, verklärten Scheißblick, dass sie zu Hause ihre Löffel auf den Fernseher legen sollen. Und dass er diese Löffel dann, keine Ahnung, verknoten will oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und er sagt dann zu den Leuten, ey, wenn irgendwas passiert mit diesen Löffeln, wenn sie sich verknoten, wenn sie sich verbiegen und so weiter, dann rufen sie ihr an. Und 1 Million Menschen machen das. Und bei 999.999 Personen passiert gar nichts, überhaupt nichts. Aber eine Person meint dann tatsächlich was zu sehen, entweder weil sie geistig geistig eingeschränkt ist oder halt einfach lügt, um ins Fernsehen zu kommen. Und diese alte Frau ruft dann da im Fernsehstudio an. Wir hören dann, dass das bei dieser Frau passiert ist und wir denken dann, ja okay, bei uns ist nichts passiert, aber bei vielen anderen ist vermutlich was passiert. Also wir gehen dann davon aus, dass wir vielleicht die Ausnahme sind. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Es ist so ein dummer, plumper Mindtrick.
Aber da ist doch wohl nur zu 100% das Publikum schuld.
Ja, dazu habe ich ganz schönes Zitat gerade gefunden. Es geht um einen das kommt von Edgar Mitchell, das ist ein ehemaliger US-Astronaut aus den 70ern, der so parapsychologisch unterwegs war. Und der hat über Uri Geller gesagt, als er in diesen ganzen merkwürdigen parawissenschaftlichen Untersuchungen steckte, was ich vorhin meinte, American Ultra. Ich glaube, der saß nicht bei American Ultra.
MK Ultra. Ganz kurz, MK Ultra war die Nummer, wo jahrelang von der US-Regierung Leuten LSD gegeben wurde.
Männer, die auf Ziegen starren.
Genau. Ja. Um zu checken, ob sie parapsychologische Fähigkeiten haben.
American Ultra ist dieser Film, der das auch nochmal behandelt, hier mit Jesse Eisenberg.
Haben wir in der Stranger Things-Folge kurz drüber gesprochen. Klingt witzig, ist ein riesengroßes Verbrechen, weil viele Menschen nicht wussten, dass sie Drogen bekommen haben beim US-Militär und auch tatsächlich Zivilisten und davon Traumata davon getragen haben, wenn nicht sogar gestorben sind an so einem Scheiß.
Relativ viele sogar, ne? Auch mit diesem Wassertank und so, wo sie bei Stranger Things, ist ja auch egal. Hört euch die Stranger Things Volker, da reden wir drüber. Jedenfalls hat dieser Astronaut war Teil dieser parawissenschaftlichen Untersuchungen in den 70ern an Uri Geller und er beschrieb das so: Hal und Russ, zwei Wissenschaftler, waren so begierig darauf, Geller bei der Arbeit zu erhalten, dass sie sich von ihm in die Enge treiben ließen und schließlich auf jede seiner Launen eingingen. Wenn er drohte, vorzugehen, gaben sie nach und taten alles, was er wollte. Natürlich verloren sie so die Kontrolle über die Situation und wurde von Mal zu Mal schlimmer. So viel zum Thema Charisma und wissenschaftliche Untersuchungen an irgendwelchen Mentalisten. Der Typ hat die einfach systematisch verarscht und wenn sie ihm nicht glauben wollten, wurde er exzentrisch und dann haben sie, um ihn da zu behalten, die Füße geküsst und geglaubt, was er erzählt hat. Und das hat er jahrelang durchgezogen.
Ich führe 8 Beziehungen nach dem Schema.
Zu Recht.
Es gab diese Fernsehshow, in der Uri Geller, ich glaube auf Pro7 war das, ist auch schon bestimmt 15 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau, wo er eine Nachricht an Außerirdische geschickt hat. Es war eine Riesenshow auf Pro7, 20.15 Uhr, die scheiß Show ging 3-4 Stunden lang, vielleicht könnt ihr euch dran erinnern, da konnte das Publikum Nachrichten, ich glaube damals noch per SMS, an den Sender schicken, die dann... ich weiß nicht, wie der technisch möglich sein soll, aber Uri Geller hat praktisch auf telepathische Art die SMS der ProSieben-Zuschauer als Nachricht ins All rausgeschickt. Ja? Und, nee, warte, die haben das mit einer alten, jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, ja. Die haben das mit einem alten Teleskop in Russland gemacht. Ey, wenn du die Aufnahmen von dem Teleskop gesehen hast, wusstest du sofort, das Ding funktioniert seit 20 Jahren nicht mehr. Das war ein völlig durchgerostetes altes Kackteleskop, wo Teile gefehlt haben offensichtlich. Und, Moment, das war gar nicht mit Urins Telepathie, sondern die haben diese SMS in eine Datei gepackt anscheinend und dann durch dieses Teleskop ins All geschickt. Ich wette mit dir, die haben gar nichts rausgeschickt. Na egal, das war die Idee und Uri sollte dann mit seiner telepathischen Power die Außerirdischen auf diese Nachricht bringen. Irgendwie so ein verschwurbelter Scheiß, ja. Andi und ich, den ihr aus Andi aus Pforzheim, den wir ja aus den Science-Fiction-Folgen kennen, er und ich, wir haben uns das gemeinsam angeguckt bei ihm zu Hause und haben mitgemacht. Wir haben auch eine SMS geschickt an ProSieben. Unsere SMS war etwas extravagant. Wir haben, um es mal zusammenzufassen, die Außerirdischen beleidigt und dazu aufgefordert, die Erde zu invasieren.
Was man halt so macht, wenn man ein außerirdisches Leben treffen könnte. Fickt euch, erobert uns.
So ungefähr. Und das wurde dann mit großem Tamtam rausgeschickt und im Nachhinein habe ich keine Ahnung, worüber die 3 Stunden lang in dieser Show gesprochen haben. Und dann hieß es die ganze Zeit, ja, mit diesen blöden, attraktiven, dummen ProSieben-Moderatoren, ja, wir warten jetzt auf eine Nachricht der Außerirdischen, bla 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 bla. Und das Payoff, also ganz am Schluss dieser 3-stündigen Show, hieß es dann, ja, da sich unser Signal mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist es jetzt gerade dabei, das Sternsystem zu verlassen. Vielleicht werden wir irgendwann, also ganz am Schluss haben sie dann die Real Facts erklärt, vielleicht werden wir irgendwann mal Nachricht bekommen, die dann natürlich die gleiche Zeit, die sie dorthin gebraucht hat, auch wieder zu uns braucht.
Das ist sehr, sehr, sehr traurig.
Die Show ist Gott sei Dank auch gefloppt. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Ich benutze hier absichtlich eine religiöse Floskel. Es war wirklich ein Verbrechen an der Lebenszeit der Zuschauer,
und
die sich das angeguckt haben.
An der Intelligenz jedes Menschen in diesem Land, der sich das hätte angucken können.
Fred ist einfach nur unendlich sauer, weil er 100 SMS geschickt hat, eine Telefonrechnung mal 49 Mark hatte und voll Ärger mit seiner Mutter bekommen hat.
Und nicht ein Alien zurückgeschrieben hat, du stinkst auch.
Und diesen Frust über seine eigene Dummheit, die hat er jetzt hier wieder an euch rausgetragen.
Ja. Ihr müsst mich wissen, Fred ist auch so ein Typ, der besoffen vorm Fernseher sitzt und SMS an diesen komischen Sender schickt, wo ein animierter Hase das vorliest.
Ja, ich setze halt auch...
Sagen, ich hab das auch schon mal gemacht. Arschvoll. Das war voll geil.
Also nur Keramikpfannen dann.
Seit einer Woche ist ja jetzt die neue Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, endlich draußen, worüber wir vielleicht auch irgendwann nochmal reden. Und da gibt es so eine, wie es heutzutage ist, gibt es so eine Talkshow darüber. Also die vom Studio selbst produziert wird. Als ich bei Netflix dann die Folge fertig geguckt habe, sprang Netflix automatisch zu After Trek, die Talkshow darüber. Und die fand ich so scheiße, dass ich dann halt angefangen habe, die anzutwittern. Und mir ist irgendwann eingefallen, das ist ja gar nicht gerade nicht live, also die können sowieso nicht antworten. Es ist frustrierend, wenn du keine Antwort auf deine Hörermail kriegst.
Man muss dazu sagen, Fred ist mittlerweile so ein richtiger grumpy old man geworden. Hätte er einen Garten, würde er Kinder mit seinem Spazierstock bedrohen. Deswegen schreibt er auch ständig gepfefferte Tweets an irgendwelche Leute.
Da stehe ich auch dazu. Also wenn ich mal in Rente gehe, dann werde ich hauptsächlich meine Zeit damit verbringen, aus dem Fenster zu gucken und Kinder am Spielplatz anzuzeigen.
Du solltest vielleicht überlegen, nach Texas zu ziehen, weil dann darfst du die auch erschießen, wenn die deinen Rasen betreten.
Oh, das ist
dann
geil.
Musst die nicht nur anbrüllen.
Ja. Aber Hörermails an Kack und Sach werden ja beantwortet. Siehe Ende dieser Folge. Aber was ich zu Uri Geller noch anschließend sagen wollte,
weil wir ja in der Prestige-Folge sind.
Ja, ohne Scheiß, da habe ich vorhin auch schon darüber nachgedacht, als wir über Uri Geller geredet. Irgendwie haben wir so ein bisschen den Faden verloren.
Ja. Aber das geht ja alles auch schon so in die Richtung Magie und Zauberei. Also es war von Anfang an klar, dass wir über Prestige nicht 2 Stunden sprechen, wie wir das manchmal mit Filmen machen, sondern wir wollten das ja so ein bisschen als Sprungbrett nehmen, um über Magie und so weiter zu sprechen. Wir
hauptsächlich über Magie und über Tesla reden und wollten euch einen Film empfehlen. Deswegen.
Aber Fred ist echt sauer auf Uri Geller. Also stellt euch auf die nächsten 2 Stunden Bashing.
Uri Geller ist echt ein Spast, ohne Scheiß. Also ich hasse ihn
das
wirklich.
Das ist wirklich so. Das ist so eine Sacknaht. Das ist so
es ist so ein eiskalter, dreister, unsympathischer Drecksack und Betrüger. Um Uri Geller abzuschließen, was ich relativ cool finde, ist, dass sich heute kein Schwein mehr für ihn interessiert. Also er ist... Also, es ist wirklich ein, Uri Geller ist ein Phänomen, das aber in, zur Vergangenheit gehört. Denn es lässt sich heute, Gott sei Dank, eigentlich keiner mehr verarschen. Also,
nein, ganz absolut richtig. Die Stände von Bibis Beauty Palace im DM beweisen, dass sich keiner mehr verarschen
lässt. Ja, das, weißt du, Bibis Beauty...
Das ist eine ganz neue Form des Verarschenwerdens.
Lass mich doch ausreden, du Wichser.
Dann lieber Uri Geller, das ist wenigstens unterhaltsam, was der da tut.
Das sind die Mentalisten der heutigen Zeit halt, die Influencer, ne? Bibis Beauty Palace.
Eigentlich ist es schon echt gruselig, ne?
Mega gruselig. Also ich sag mal, die Masche von Uri Geller interessiert heute keinen Sack mehr.
Mir fällt gerade ein, dass Instagram genau das ist. Männer, die auf Ziegen starren.
Alter.
Das ist traurig, aber Wahrheit.
Alter, das ist genial. Instagram, Männer, die auf Männer, die auf Ziegen starren. Nein, aber Uri Geller ist. Uri, ganz, ich geb's zu, ich hoffe, er geht pleite und ich hoffe, er lebt ein unglückliches Restleben.
Was ich sehr schön gefunden hätte, eins von den herausstechendsten Sachen von Houdini war, abgesehen von seiner Befreiungskünstlernummer, der hat sich aktiv, und zwar wirklich aktiv, sein ganzes beschissenes Künstlerleben lang mit Spiritualisten oder wie die sich nennen, angelegt, eben unter anderem Mentalisten. Der hat Bücher geschrieben, um die bloßzustellen. Der hat Fernsehshows gemacht, um die bloßzustellen. Der konnte nicht zaubern und der konnte eigentlich immer nur Fesseln aufschließen und hat Gott weiß wie viele Dietrich erfunden. Das hat er gemacht. Und der hat Mentalisten bloßgestellt. Ja. Und zwar wirklich reihenweise mit einer unfassbaren Medienwirksamkeit, weil er diese Leute gehasst hat. Warum? Keine Ahnung. Ja. Aber der hätte mal Uri Geller kennenlernen sollen.
Ich lese hier gerade, im Jahr 2015 bot Uri Geller seine Villa für 15 Millionen Pfund zum Verkauf an und gab an, nach Israel zurückkehren zu wollen. Vielleicht ist er ja wirklich pleite. Geil. Nee, also vielleicht ist er privat ein netter Mensch, was ich mir nicht vorstellen kann, aber die Figur Uri Geller will ich ins Weltall schießen.
Ja, vielleicht kommt er ja mit einer Nachricht zurück.
Ja.
Ich tippe gerade was ein.
Ach, diese 1-Million-Euro-Challenge,
ja,
ne?
Das finde ich nämlich super spannend.
Da gab es, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendeinen so einen Moderator, der gesagt hat, hör mal, du kriegst 1 Million Mücken. Wenn du das und das packst, aber das hat Uri Geller abgelehnt.
Ja.
Weil es hätte rauskommen können, dass er ein Scharlatan ist.
Also die hier in Deutschland gibt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die GWUP, ein Preisgeld.
Die ist echt GWUP.
Ja, diesen ey, ich hab tatsächlich mal drüber nachgedacht, Mitglied von denen zu nehmen, weil ich das mega spannend finde, was die machen. Das ist halt so ein Verein. Und die bieten ein Preisgeld von 10.000 Euro an jemanden, der tatsächlich den Beweis für übernatürliche Fähigkeiten erbringt.
Ich kann große Butterbrote klein machen. Und ich kann machen, dass die Luft stinkt.
Ja.
Reicht das?
Und das gibt es auch mit diesem, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber es gibt diesen amerikanischen Fernsehmoderator, der sich, so ein älterer Herr mit weißem Bart, ich glaube Randy irgendwas, der sich auch zur Lebensaufgabe gemacht hat, solche Mentalisten und Freaks als Betrüger zu entlarven. Und
Mentalisten und Freaks. Sehr schön.
Und der, ja, keine Färbung, alles ganz neutral, wieder dargegeben hier. Der bietet 1 Million Dollar demjenigen, der das schafft, das zu beweisen. Und es hat noch keiner geschafft.
Naja, weil es halt, war das bei Now You See Me? Es ist halt eine Mischung aus Psychologie und gezieltes Raten.
Ja.
Mentalismus, also das ist... Naja, was soll es auch sonst sein? Ja. Magie? Also es ist eigentlich echt unspektakulär. Spannend an den Leuten sind eigentlich die das können. Also das ist echt eigentlich eine wirklich beeindruckende Leistung, wie sie das hinkriegen, so wirklich so gezielt ihre Menschenkenntnis und Ähnliches einzusetzen. Das ist schon beeindruckend. Problem ist nur, wenn du Uri Geller bist und dabei so ein Arschloch.
Also es gibt diverse Tricks mit diesen, also beliebtest sind ja diese Wünschelroutengänger. Bei der GWUP kommen immer, ich habe da mal eine ganz spannende Reportage drüber in einem Podcast-Format gehört, bei dieser GWUP gibt es immer irgendwelche alten Säcke, irgendwelche Reichsbürger, die da ankommen und sagen, sie können das mit der Wünschelrute, ne? Also dass du eben Wasser spürst, durch alles durch. Die kommen da halt an und die haben da wirklich einen super objektiven wissenschaftlichen Versuchsaufbau, wo die Leute erstmal reingehen und das erstmal testen können. ohne was, also die haben da lauter Gläser mit Wasser und ohne oder irgendwie so in der Art. Und die dürfen erstmal testen, ob das funktioniert, grundsätzlich. Damit sie sich später nicht rausreden können mit sowas wie, oh, der Raum ist nicht gut, die Lüftung hat gestört, das Licht ist nicht gut, die typische Scheiße. Die dürfen das erstmal so probieren. Und erst wenn die sagen, okay, passt, ich fühle mich hier wohl, ich kann das hier machen, dann beginnt der eigentliche Versuch, dann werden nämlich die Gläser gemischt, dann kommt ein Deckel drüber und dann dürfen die das nochmal machen. Und die Ergebnisse dieser Versuche sind, naja, ernüchternd. Es ist nichts weiter als Raterei. Natürlich reden sich diese Arschgeigen danach trotzdem mit den üblichen Sprüchen raus. Oh, hier war eine Ader, die mich gestört hat. Das Licht war nicht gut. Die Lüftung hat mich gestört.
Der Rasen war nicht anständig geschnitten.
Obwohl sie 5 Minuten vorher noch bestätigt haben, dass der Raum hier okay ist. Naja.
Was soll man sagen? Also,
es gibt einfach nur erstaunlich viele nichtige Dinge, die Fred echt sauer machen. Stell ich gerade fest. Ist dir klar, in welchem Zustand sich die Welt befindet? Und du schimpfst, nee. du als selbst als schimpfender Opa schimpfst über andere schimpfende Opas mit Wünschelruten.
Die Welt brennt und du regst dich über Reichsbürger auf, die mit ihren Wünschelruten Wasser finden wollen.
Ihr seht halt nicht den Gesichtsausdruck, den der dabei hat. Der ist richtig, richtig sauer auf die Leute. Und auch auf Uri Geller, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt.
So, Fred hasst Uri Geller aus völlig nichtigen Gründen.
Also die Welt geht unter im postapokalyptischen Feuer. Im mitapokalyptischen Feuer und ich stehe halt da und mache mit irgendeinem so alten bärtigen Typ diesen wünschelroten Test und rede wütend auf ihn ein.
Ihr stellt euch gegenseitig Falschparktickets aus.
Scheiße, Mann, ey. Fred, du brüllst doch nachts auch Leute an, die auf dem Fahrrad kein Licht haben, oder?
Nee, aber mein neues Hobby ist, dass ich an der Brücke am Bahnhof Barmbek Leute freundlich darauf aufmerksam mache, dass es verboten ist, Tauben zu füttern.
Das ist dein Hobby? Du hast doch das gerade als Hobby bezeichnet. Nee, scheiße, Mann, du bist der Anti-Old Man. Ne, alte Säcke stehen da und schmieren da bei uns immer so Brotkrumm hin, das immer aussieht wie getrocknete Kotze, was mega eklig ist. Ich habe auch echt lange gedacht, das wäre getrocknete Kotze. Aber nein, da tauchen so alte Säcke auf und schmeißen da Brotkrumm unter die Brücke und da sind ständig irgendwelche Tauben, das nervt der, aber vor allem, weil da Ratten sind ohne Ende. Und Fred, du bist der Anti-Old Man. Du stehst daneben und sagst den Old Man, hört auf mit dem Scheiß. Und zwar in derselben Stimmlage, in der sie sagen, fang an mit dem Scheiß.
Das ist voll Meta, Alter.
Scheiße, Mann, du bist noch älter als die.
Kurze Einwurf, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Leute, es ist verboten, Tauben zu füttern.
Man sieht dich nie seriös.
Nein, ey, die scheißen
jetzt,
uns.
Nee, jetzt nochmal, Leute, ganz im Ernst, es ist verboten. Liebe Zuhörer, ich weiß, ihr seid über 18, denn ihr habt ja alle schon auf Fred gehört, als er das letzte Mal so ernst zu euch gesprochen hat. Jetzt sagt er euch auch noch, ohne Scheiß jetzt, es ist verboten, Tauben zu füttern.
Man muss dazu auch sagen, es ist echt nicht cool, Tauben zu füttern. Ne? Also es gibt echt, AIDS verheimlicht. Weitergeben ist schlimm. Aber Tauben füttern,
nein,
das ist verboten.
Die scheißen mir mein Fahrrad voll. Jeden Tag. Und es ist, Tauben haben sowieso viel zu viel zu fressen in der Stadt. Und wenn man denen noch mehr gibt, führt das zu Überbevölkerung und dadurch dazu, dass sie sich gegenseitig umbringen. Tauben sind, ich habe mich darüber informiert natürlich.
Natürlich.
Also in Großstädten haben Tauben in den ersten 5 Tagen ihres Lebens eine 90%ige Chance, von einer anderen Taube umgebracht zu werden. Die kannibalisieren sich heftig gegenseitig.
Okay, und was daran ist nicht voll cool?
Ich wollte gerade sagen, es ist doch was Gutes, oder nicht? Was Cooles.
Es gibt trotzdem viel zu viel davon.
Sitzt du so am Bus, wartest auf dem Bus, spielen Taubenkrieg. Finde ich geil.
Na, und viele wissen halt
viel
nicht.
Viel cooler als Clash of Clans oder so.
Ja. Ey, da gibt es Leute, die mit so die säckeweise Brot antragen, um die Tauben zu füttern. Und das ist nicht cool.
Trocknete Kotze unter dieser Scheißbrücke an der Habichstraße. Wer auch immer das ist. Und wenn der diesen Podcast hört, hör auf, diese Scheiße dahin zu schmeißen, weil ich jedes Mal denke, das wäre getrocknete Kotze. Das widert mich an.
Aber dann natürlich hat Fred recht, Taubenkacke ist ja auch irgendwie ätzend, genau, sodass irgendwie mehr oder weniger alle Statuen, die wir mit Stein gebaut haben, kaputt gehen werden. Und ist nicht auch die Frau vom Bremer,
vor allem.
Die Frau von einem Bremer Bürgermeister irgendwann mal gestorben, weil der hat irgendwie, also die Geschichte kenne ich nur, die in irgendeiner Stadt ist Taubenfüttern wirklich richtig verboten.
Es ist in allen deutschen Großstädten
vielleicht
verboten.
Vielleicht ja jetzt, weil eine Taube einer Frau auf die Schulter geschissen hat und das ist, glaube ich, die Frau vom Bürgermeister gewesen und dann hat die irgendwie in der prallen Sonne eine Rede gehalten und bla bla und dann durch die Dämpfe ist sie gestorben. Oder,
was?
Oder
was?
Das Bullshit. War nur die Geschichte, die meine Grundschullehrerin mir erzählt hat, damit ich keine Tauben füttere. Höchstwahrscheinlich.
Das google ich, während wir weiterreden.
Warte, die Frau soll an Dämpfen von Tauben Scheiße gestorben sein?
So wurde mir das mal erklärt und das war auf jeden Fall in der Schule. Ich weiß aber nicht, ob das so eine pädagogische Lüge war, damit ich das nicht mehr mache oder... Aber diese Geschichte ist mir im Kopf geblieben, dass irgendjemand dadurch... Und dass deswegen in dieser Stadt jetzt...
Wie googelt man das? Tod durch Taube?
Tod durch Tauben,
Scheiße. Also Fakt, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. In Hamburg kostet Taubenfüttern bis zu 100 Euro Strafe.
Tod durch Taubencode, das ist tatsächlich ein Google-Suchbegriff. Ja. Ich gebe Tod durch Taube und direkt Code dahinter ein. Also...
Okay. Weil wenn du die Tauben fütterst, wie gesagt, ich habe es schon angedeutet, das führt halt zur krassen Überbevölkerung bei den Tauben, was nicht schön für die Tauben ist, weil sie sich alle gegenseitig heftig umbringen und sich die Hölle heiß machen und was auch nicht für die Menschen toll ist, weil alles voll mit Scheiße und getrockneter Kotze ist.
Ich habe eine Arbeit gefunden, die nennt sich Gesundheitsgefährdung durch Taubenkot von Dr. A. Ulbrecht, Dr. U. Schieß, Dr. Professor, Dr. Ing. Kämpfer und Dr. Professor Dippel Ing. Unf. Ne, Unif R. Schulbeck. Das ist 14 Seiten lang, ist gleich so beeindruckend eigentlich. Aber die Titel von denen sind länger als der Artikel. Und da geht's um Gesundheitsgefährdung durch Taubenkot. Marburg, MR, die Messung erfolgen. Also ich
wer jetzt, ich noch, das wer jetzt noch dran ist, ist ein echter, echter Fan. Vielen Dank dafür.
Tobi, ist das
oder
was?
Eingeschlafen? Schlaft ruhig.
Gut, weiter. Ich habe es gerade spontan gefunden. Ich wollte nur sagen, dass Menschen mit mehr Titeln als ich Namen habe, sich damit auseinandersetzen, dass Taubenkot offensichtlich gesundheitsgefährdend ist. Wo waren wir? Wir waren bei einem Christopher Nolan-Film über Magie.
Wir sind, Leute, wir sind mit dem Thema auch tatsächlich relativ bald durch. Ich will nur noch eine kleine Sache vorstellen, die ich in dem Umfeld ganz spannend finde, weil die Tricks dieser Zauberkünstler basieren ja ganz oft. Und das wird auch in Prestige thematisiert, auf ganz plump Ablenkung. Dass du dich auf das Falsche konzentrierst, dass du dich auf die eine Ecke konzentrierst, während an der anderen Ecke irgendwas passiert, das du nicht mitbekommst. Und da gibt es eine geile Studie, die heißt Gorillas in our midst. Gorillas in unserer Mitte der Universität von Illinois. Und das Video haben vielleicht ein paar Leute auch schon im Internet gesehen, das geisterte vor einer Weile rum, als diese Studie rauskam. Da gibt es ein Video von ein paar Menschen, die in einem relativ unspektakulären Raum sich so Basketbälle hin und her ditchen.
Also das ist nicht so, dass sie das hin und her ditchen, sondern das waren Wissenschaftler, die versucht haben, Basketball zu spielen.
Wie bitte?
Tobi wollte darauf hinaus,
ich wollte witzig sein.
Wissenschaftler nicht sportlich sind.
Nee, ey.
Sagte der 100-Kilo-Mann, der hier neben mir.
Also wenn...
Korrekt.
Das ist kein richtiges Basketball, das die spielen. Die ditchen dann...
Ach, wirklich?
Die ditchen... Ich beschreib's nur für Leute, die das Video nicht kennen. Die ditchen wirklich...
Das Video auch nicht, aber...
Also die ditchen super primitiv diesen Ball hin und her. Die eine Hälfte der Leute ist...
Jetzt lass den Mann reden.
Die eine Hälfte der Leute ist weiß gekleidet, die andere Hälfte ist schwarz gekleidet. Also zwei Teams.
So ist das mit Sporttrikots, ganz genau.
Oh, halt doch dein Maul, ey.
Weißt du, Fred, deine Geschichte ist super lame.
Pass auf, dann kommt plötzlich durch...
Godzilla! Bam! Mega die Story!
Okay. Dreh dem da einfach das Mikrofon aus.
Dann kommt plötzlich ins Bild ein Typ in einem Gorilla-Kostüm.
Alter, ich war mit Godzilla gar nicht so weit weg.
Ja?
King Kong, bam, King Kong taucht auf.
Und der läuft einmal durch das Bild und es ist halt nicht so, dass dieser Gorilla unauffällig im Hintergrund da durchläuft, sondern der läuft mitten, genau durch die Leute und der bleibt sogar in der Mitte des Raums einmal kurz stehen und winkt in die Kamera und geht weiter. Das haben die verschiedenen Probanden vorgespielt. Und
ich bin sehr gespannt, worauf dieser Versuch hinausläuft.
Ich ahne es schon. Es gab bestimmt eine Gruppe von Leuten, die das gesehen haben, die keinen Gorilla gesehen haben, richtig?
Und es gab eine Gruppe von New Yorkern aus den 40ern, die schreiend weggelaufen sind.
Ja. die Leute haben die Aufgabe bekommen, die Ballwechsel zu zählen. Von diesem Team. Also die haben eine Aufgabe bekommen, sich auf was anderes zu konzentrieren. Ja. Und von den Leuten, die Aufgabe bekommen haben, den Ball zu zählen, haben nur 54% der Probanden diesen Gorilla entdeckt. Die wurden hinterher dann gefragt, ey, habt ihr was Auffälliges gesehen? Und die haben so einen Fragebogen gekriegt mit, ey, wie viele Ballwechsel habt ihr gezählt? Ist euch was Auffälliges aufgefallen? Und letzte Frage war dann ganz direkt, ist euch der Gorilla aufgefallen? Und nur 54% der Probanden haben den Gorilla gesehen.
Was?
Es gibt eine Werbung, jetzt weiß ich peinlicherweise nicht genau, was das war. Es war, wenn ich mich nicht irre, ein Autohersteller, da fährt ein schönes Auto durch die Stadt und ich meine, es wäre VW gewesen. Und am Ende dieser Werbung wirst du gefragt, ist ihnen, was weiß ich, die Giraffe aufgefallen? Und dann wird kurz die Szene gezeigt, wo, oder der Jaguar oder der, ich glaube, es war eine Raubkatze, irgendwas, was dir auf jeden Fall hätte auffallen sollen. Mhm. Aber du hast auf dieses Auto geguckt und das ist die Kernaussage dieser Werbung. Dieses Auto ist so geil, dass du den Jaguar nicht gesehen hast. Also ein Jaguar wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Das wäre echt ganz witzig, ne? Das ist so geil, dass du den Jaguar. Moment, aber das darf man gar nicht in Deutschland, ne?
Was?
Wäre das vergleichende Werbung, einen echten Jaguar, also das Tier Jaguar dahinzustellen und zu sagen, ist euch der Jaguar nicht aufgefallen?
Nee, das kannst du machen.
Darfst du das machen? Ich glaub schon. Das ist genial. An alle Werbeschaffner da draußen und nicht an den, der links neben mir sitzt, dreht das mal mit einem Tier Jaguar, dann kommt das gut.
Ja.
Weil das so eine gute Idee ist, habt ihr ja auch schon 7 Werbungen gesehen, die das machen, Tobias.
Nenn mir einen.
Eben. Ja, das ist das sogenannte Phänomen der Unaufmerksamkeitsblindheit. Und die haben rausgefunden, die haben das mit verschiedenen Varianten gemacht. Es gibt auch eine Variante, wo durch das Video kein Gorilla, sondern eine Frau mit einem Regenschirm läuft. Die Frau mit Regenschirm,
das kenn ich.
Die Frau mit dem Regenschirm haben deutlich mehr Leute gesehen als den Gorilla. Also Dinge, die dem ähnlich sind, auf das, was du dich konzentrierst, die erkennst du eher. Die haben zum Beispiel manchen Probanden gesagt, achtet auf die Ballwechsel des schwarzen Teams und manchen achtet auf die Ballwechsel des weißen Teams. Die mit dem schwarzen Team haben den Gorilla auch deutlich häufiger gesehen, weil der Gorilla auch schwarz war.
Es ist super schwierig, oder dieses Phänomen taucht tatsächlich auf, wenn du generell was mit Video und Film zu tun hast, weil ich kenne das Beispiel aus dem Studium, hat mir mein Professor erzählt, damals hat irgendein Treckerhersteller oder der John Deere oder Klaas oder irgend so einer von diesen Landwirtschaftsherstellern hat so Anleitungsvideos gemacht, wie der Trecker funktioniert, irgendwie sowas. Und dann haben die festgestellt, dass in manchen, dass manche Probanden das Video nicht verstanden haben oder dass sie das irgendwie neu drehen mussten, weil in dem Video selber im Vordergrund laufen dann so Hühner irgendwie durch, keine Ahnung, während gerade was über den Trecker erzählt wird. Aber da ging es, glaube ich, auch darum, irgendwie der dritten Welt zu helfen, sich selber zu helfen. Und dann wurde dann erklärt, wie könnt ihr mit dem Trecker mehr Ernte einfahren oder irgendwie so. Und dann haben die aber gesagt, okay, ab dann hat keiner mehr zugeguckt, weil entweder gab es da keine Hühner, sodass das viel interessanter war für die, irgendwie so, was weiß ich. Also die Kernaussage ist, man hat festgestellt, die sind so krass abgelenkt worden, obwohl sie eigentlich ein Anleitungsvideo über einen Traktor sich angeguckt haben, dass sie ab dann überhaupt nicht mehr zugehört haben, weil da so Hühner im Vordergrund gelaufen sind. Genau.
Ich wäre aber auch abgelenkt.
Oder diese eine Stelle oder so haben sie dann irgendwie nicht mitgekriegt.
Man muss dazu auch sagen, Hühner sind sowohl schöne Tiere, wenn sie gut gehalten werden, als auch wirklich witzige Tiere.
Ich finde sie auch schön, wenn sie goldglänzend am Grill rumdrehen.
Reden wir von echten
Hühnern.
Wie
gesagt, gut gehalten.
Wir reden von echten Hühnern und keinen Instagram-Hühnern.
Achso. Ziegen, ja, genau. Ziegen.
Nee, aber ich rede jetzt halt nicht von diesen komischen, angeblichen Kentucky Fried Chicken ohne Füße und Kopf geboren werden und Mutanten, sondern von so einem anständigen Huhn auf dem Grill. Das ist ein sehr schönes Tier.
Es gibt bei Instagram auch Ziegen, die auf Männer starren.
Das stimmt.
Men with Apps. Wir sind ja auch
Hashtag Hackensack, ich wollte gerade sagen. Ne?
Wir sind ja auch bei Instagram und posten nur Blödsinn und taggen immer Men with Apps.
Fred ist der King in Sachen Hashtags. Das ist der Wahnsinn. Was der oder. Weißt du, wir. Fred fotografiert uns beim Saufen mit Sticker in der Hand und darunter Hashtag Youth of a Nation, Hashtag Sexy Boys, Hashtag Gott weiß was.
Du weißt, am besten funktioniert Inked. Und hier diese ganzen Follow für Follow und bla bla, ne?
Skinny Bitch ist auch immer sehr gut.
Ich habe da tatsächlich so ein Programm dafür, das mir automatisch Hashtags generiert. Ganz dreist.
Ich suche gerade mein Bier, es ist in Svens Hand.
Gut, Leute, dann schließen wir das Thema für heute ab. Unsere Gedanken gehen raus an Uri Geller. Und kommen damit zu den... iTunes-Rezension. Gut gemacht, Sven. Zwei neue.
Scheiße.
Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die uns Hörer geben. Und wir haben zwei neue. Joa. Da ist der Username. Schienkorb schreibt 5 Sterne. Joa. Also, ich höre den Podcast ja voll gerne. Mene Püppi auch, wenn sie mal. wenn sie mal da ist. Soll ja nicht so lang werden hier, hab ich gehört. Deswegen geil anhören. Grüße an die Jungs, macht mal nur weiter, wa?
Das ist ja geil. Hauptsache Huben.
Ja. Danke, Schienkorb. Die zweite Rezension kommt von Dieter der Dritte. 5 Sterne, phänomenal gut. Ich bin begeistert von euch und von dem schlauen Kack, den man so lernt, wenn man euch hört. Sprecht ihr irgendwann noch über eine gewisse Sendung, die zufällig einen ähnlichen Namen hat? Das fände ich super, weil ein Hoch auf die Sendung, auf eure natürlich auch, mein Kopf hat mehr Mauswissen und Kackwissen behalten als Schulwissen.
Eigentlich hat er ja recht. Ne? Darüber haben wir, also zumindest du vielleicht in deinem Grumpy Old Man da sein, aber wir als Drei-Mann-Schwarm-Intelligenz haben noch nie darüber nachgedacht, mal eine Folge über die Lach- und Sachgeschichte
zu machen. Ja, aber was soll man darüber denn sagen? Christoph trägt immer denselben verschwitzten Scheißpulli. Was willst du denn mehr sagen?
Verschwörungstheorien über die bekackte Maus, das ist doch genial.
Nenn mir eine.
Keine Ahnung, ich hab nicht recherchiert. Sven wollte was sagen, musste aber lachen.
Na gut, Leute.
Ey, hör mal, das hat mit Sicherheit Potenzial. Genau wie die schwulen Ernie und Berts dieser Welt hat mit Sicherheit auch die Kack... die Scheiße, nur mit der Maus was. Zum Beispiel, warum ist der Elefant kleiner als die Maus? Tschernobyl? Keine Ahnung, war das Erste, was mir einfiel. Also, da gibt es mit Sicherheit
Keine Sorge, ich habe ihm das B wieder abgenommen jetzt.
Das ist wirklich eine gute Frage. Warum ist der Elefant kleiner als die Maus? Das war John Hammond aus Jurassic Park. Der hat ja einen Miniaturelefanten gehabt.
Oh ja, stimmt. Ist das Zufall? Nee, Sendung mit der Maus ist älter als Jurassic Park, ne?
Ja.
Fuck.
Hat Michael Crichton die Idee von der Sendung mit der Maus geklaut?
Fuck, Mann, und da wird's derbe Meter. Wir müssen unbedingt mal über die Sendung mit der Maus reden.
Halt, stopp, da gibt's doch auch den Vogel, also quasi der Dino-Nachfolger. Da rennt noch so ein Vogel rum.
Alter, stimmt.
Am Himmel. Da fliegt manchmal ein Vogel am Himmel bei der Sendung mit der Maus.
Wir sollten übrigens auch mal eine Folge über die Sesamstraße machen, fällt mir gerade ein.
Oh, das gibt, glaube ich, deutlich mehr her. Oh ja, geile Idee, Alter. Abgefahrene Fantheorien über diese Sesamstraße.
Mann, die Sesamstraße ist echt eine kranke Nummer.
Hörerfeedback. Erstmal Geschenke. Vielen Dank an Manuel Petersilie. Er hat uns einen selbstgemachten LED-Kacki gemacht. Also so eine Glasplatte, auf der unser Logo eingraviert ist und das von unten beleuchtet wird, sodass wir dann wie in so einem geilen Fernsehstudio unser Logo im Hintergrund haben. Das kriegt einen Ehrenplatz bei unseren Video-Livestreams. Demnächst ist mal wieder einer geplant, da könnt ihr das Ding bewundern.
Wo ist das? Jetzt gerade?
Das steht da auf meinem Regal, du Pflaume.
Ach scheiße, das ist halt echt derbe unsichtbar, wenn es nicht an ist.
Es ist halt eine Glasplatte. Wenn das Licht nicht an ist, siehst du es kaum, aber wenn das Licht an ist, ist es unser Logo in... wunderschönen LED-Farben.
Manuel, ich möchte das jetzt nochmal hörbar sagen, das ist echt super cool geworden. Und ja. Ich glaube, ich werde dich demnächst penetrieren, dass du mir noch viel mehr coolen Scheiß damit machst. Manuel ist so ein Typ, der einen 3D-Drucker zu Hause.
Geil.
Ja.
Dann vielen Dank an Alexander Horn, er hat uns ein digitales Geschenk gemacht. Wir haben in unserem Premium-Feed ja eine Quizshow, die Stuhlprobe, und da verlieren wir gerne mal den Überblick, wer gerade wie viele Punkte hat. Alexander Horn hat sich die Mühe gemacht, eine mega detaillierte und sehr praktisch ausgearbeitete Excel-Liste zu machen.
Die denselben Fehler hat wie Fred. Es fehlt eine Folge.
Moment, das klären wir gleich auf, mit der wir ab sofort auch arbeiten werden. Nein, es gab Gerüchte, dass es eine Stuhlprobenfolge nicht gibt, dass eine Folge fehlt. Das ist falsch. Die Folge 4 haben wir nämlich als Bonusfolge in unserem normalen, kostenlosen Standardfeed veröffentlicht. Daran denken.
Brüste und Disney war das, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum richtigen Hörerfeedback. Captain Knotter schreibt: Kacke, 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 was seid ihr mal wieder gut? Die Titanic-Folge ist echt ein Beispiel dafür, wie ein richtig gut recherchierter Podcast sein soll. Plus wenigstens zwei irritierend laute und saftige Rülpser direkt ins Mikro, damit es nicht zu trocken, das Mikro bleibt. Ganz großer Respekt, ich versuche mich selbst seit Anfang des Jahres auch als Podcaster und weiß daher ein bisschen einzuschätzen, was für ein Aufwand das ist, den ihr da in der Vorbereitung für euren Cast betreibt. Und das jede Woche. Cameron hat immerhin Jahre zwischen zwei Filmen vergehen lassen. Im Übrigen...
Denkt an Camerons Anfangszeiten zurück. 3 Filme in einem Jahr, wovon alle 3 die prägendsten Actionfilme der 70er waren. Also...
Ja. Vielen Dank für das Kompliment, Captain Knotter. Er schreibt, im Übrigen schließe ich mich vehement einem Themenwunsch an, Winnie the Pooh. Ich liebe Winnie the Pooh, speziell wenn er Winnie der Pooh heißt und von Harry Rowold gesprochen wurde. Und kann es gar nicht abwarten, bis ihr den in eure kackverschmierten Finger kriegt. Ich bin bereit, die Demontage des Bären von sehr geringem Verstand mit eurer Hilfe abzufeiern.
Das kommt echt überraschend häufig, dass wir über Winnie Pooh reden sollen. Mhm. Ich habe mir Winnie Pooh leider echt nichts an der Mütze. Ich habe nie Winnie Pooh gesehen.
Captain Knotter hat einen Buchtipp uns gegeben. Jenseits von Pooh und Böse, der Bär von enormem Verstand und die Philosophie. Da, über den Scheiß gibt's ein Buch, Alter!
Philosophisch ist Winnie Pooh tatsächlich ein ziemlich geiler Geheimtipp.
Ist das echt so?
Ja, da gibt's so eine...
Wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Also überhaupt keinen Bezug zu.
Ich habe auch mal... Also um das mal ganz kurz zu sagen, erstens ist jeder Charakter in Winnie Pooh eine, vielleicht hätte ich mich vorbereiten sollen, der Esel ist total pessimistisch und
depressiv vor allem.
Und depressiv, genau, irgendwie so. Also in der Folge werdet ihr das bestimmt besser besprechen.
So ein bisschen wie bei Watchmen, jede Figur steht für eine philosophische Denkrichtung.
Richtig. Okay, dann werden wir dich definitiv für die Winnie Pooh-Folge einladen, weil... Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt mal was gesehen habe, außer diese Nummer bei Kingdom Hearts.
Was ich gerade gesagt habe, war das exakt Einzige, das ich darüber weiß.
Das ist mehr als ich. Wie gesagt, ich kenne Winnie Pooh nur aus diesem PlayStation-Spiel Kingdom Hearts.
Ah ja, okay.
Ich habe auch nie eine Folge gesehen, aber es klingt spannend, vielleicht setzt man sich damit mal auseinander.
Stimmt nicht, ich habe mal einen Zusammenschnitt von einem Comic gesehen, wo Pooh in einem Loch feststeckt und dieses Schwein versucht ihn da rauszudrücken als Metapher für, wie Analsex sich beim ersten Mal anfühlt.
What?
Ja, war schräg.
Verstörend.
Das war ein Teil einer Folge, die ich gesehen habe, mit neuem Text.
Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute einen Podcast darüber hören wollen von euch, weil da so viel geiler Kram drinsteckt. Nein, nicht nur Analsex. Auch,
Auch ernsthaften Analsex.
Genau. Nächste Hörerzuschrift, der Mürgo Schmürgo schreibt, Sers Ibims ein Mürgo Schmürgo. Wie läuft das eigentlich mit der App Podcast Addict und dem Kack und Sach Premium Feed? Funzt das zusammen? Ja, funktioniert einwandfrei. Ansonsten finde ich euch eigentlich ganz gut, aber ich muss euch dringend mal eine Kiste Bier schicken oder so. Klingt ja fürchterlich, was ihr da so zu euch nehmen müsst. Dann noch eine Sache.
Moment, was soll das bedeuten? Okay. Hast du was gegen meinen Holsten Edel? Oh, ich trinke heute einen Pilsner. Hast du was gegen mein sonstiges Holz? Nee.
Dann noch eine Sache, die mir tatsächlich richtig unter den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, welche Leuchte von euch behauptet hat, man bräuchte bei der Uhrzeit kein Dreiviertel, aber ich versuch's mal zu erklären. Du hast ein Viertel Glas Wasser. Wie voll ist es dann? Viertel voll. Ein halbvolles Glas? Halb voll. 1:3 gefülltes Glas, Viertel voll leer, nach deiner Logik dann, sagt kein Mensch. Und warum? Weil es scheiße klingt. So ist es auch mit der Uhrzeit, 4:05 klingt für mich wie Gehirnkrebs im terminalen Stadium. Wer hat das von uns behauptet?
Da haben wir uns mal drüber aufgeregt, weil Richard als Ossi das eben auch sagt.
Ja,
das ist
Richard
ein ostdeutsches Ding.
Ja.
Dass sie die 3:15 sagen und so ein Blödsinn.
Bullshit.
Also wir als West- und Süddeutsche, die offensichtlich recht haben, sagen 3:15, weil das so richtig ist.
Nee, ich sag auch 3:15.
Du sagst 3:15?
Ja.
Du hast noch, wir kennen uns seit 7 Jahren oder so und du hast nicht einmal 3:15 gesagt.
Weil wir uns immer zur vollen Stunde treffen.
Ohne Scheiß, du hast noch nie 3:15 zu mir gesagt.
Also ich glaube in meiner Heimat in Pforzheim, genau zwischen Baden und Schwaben, das postapokalyptische Niemandsland zwischen Baden und Württemberg, da sagt man auch 3:15 auf jeden Fall.
Du hast noch nie 3:15 gesagt, noch nie.
Vielleicht habe ich mich schon assimiliert.
Vielleicht hast du schon mal vielleicht 3:15 gesagt, aber du hast noch nie 3:15 gesagt.
Der Mürgo Schmürgo schreibt, aber im Ernst, ihr passt schon, macht weiter so. Grüße aus Bamberg, Franken, Bier und Zoo. Ah, das erklärt natürlich, wieso er...
Ah, okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade über deinen Vorschlag mit Bier gesagt habe. Bitte schick uns Bier aus Franken, ich liebe Bier aus Franken.
Ja, wieso nicht?
So viel geiles Bier aus Franken, ist der Hammer.
Dann haben wir eine Hörerzuschrift von Julia Katastrophal, die wir auch privat kennen. Das ist eine Freundin von uns, die mit Tobi zusammenarbeitet auch. Also nicht direkt, aber ihr arbeitet beide auf dem Studio Hamburg-Gelände.
Wir arbeiten beide in derselben Firma auch. Also.
Sie schreibt, Freddy, ich muss jetzt auch mal meinen Kack zu den Sachgeschichten ablassen. Als ihr heute Morgen den Link zur Jurassic Park-Folge rausgehauen habt, dachte ich, ich bin im Kackhimmel. 3,5 Stunden geil. Logorö für eine ganze Woche. Den Tag über habe ich euch also beim Scheißtronieren über die Dinos zugehört und jetzt sitze ich in der Bahn nach Hause, kurz vor Reeperbahn und die Folge ist zu Ende. Scheiße. Es stellt sich die Frage, ob ich länger gearbeitet habe, um euch weiterzuhören hören zu können oder ob ihr im Urin hattet, dass ich heute einen langen Arbeitstag habe. Sei es drum, ich liebe es euch zu lauschen, auch wenn ich das im Real Life oft genug ertragen muss. Beim Podcast kann ich euch ausschalten, am Küchentisch leider nicht. Danke, dass ihr mir erneut einen Arbeitstag erleichtert habt. Wobei ich sagen muss, dass ihr ruhig mal wieder eine Frau an den erlauchten Kacktresen einladen könntet. Sexistische Kackscheiße. In diesem Sinne, gut Tschüss. Ich habe euch und eure Kakophonie lieb. Auf bald, die Fanin der ersten Stunde.
Dazu muss man sagen, Julia ist diejenige, die den Küchentisch hatte, über den wir schon oft gesprochen haben, wo die Idee der Kack- und Sachgeschichten entstanden ist. Das ist der Küchentisch, wo die Leute gesagt haben, bitte hört auf, über Filme zu reden. Und wir beschlossen haben, wir fangen an, einen Podcast einfach drüber zu machen.
Ja.
Also der ein oder andere fleißige Hörer erinnert sich daran. Das ist ein paar Mal gefallen. Das war besagte Julia katastrophal.
Und wir hatten auch schon die Idee, Julia an den Kacktresen einzuladen. Machen wir vielleicht auch nochmal. Ja. Eine kurze Zuschrift von Xaver. Leute, ihr irren Typen, ihr seid das Beste, was ich in 40 Jahren gehört habe. Sich fachlich mit so viel Unwichtigem zu beschäftigen, verlangt mir Respekt ab. Es ist wirklich unterhaltsam. Danke, ihr habt meinen arbeitslosen Horizont enorm erweitert. Ja, Xaver, vielen Dank für die Zuschrift und wehe, ich erwisch dich beim Taubenfüttern.
Ohne Scheiß, Mann. Wenn das aussieht wie angetrocknete Kotze unter der Brücke in Barmbek, bäh.
Mein Gott, was war denn das?
Das war nicht einstudiert. Der kam spontan und ich dachte, das wäre besser als ein Wort.
Leute, wenn ich einen,
meine Damen und Herren, danke, Tobias.
Wenn ich einen von den Hörern dabei erwische, wie er die Scheißtauben unter der Barmbeker Bahnhofsbrücke füttert, ich drück euch wie bei einem Hund, ich drück euch mit der Nase in die Taubenscheiße.
Meinst du, Uri Geller füttert Tauben?
Ja,
mit Sicherheit. Witzigerweise reden wir nicht von derselben Brücke, auch wenn die beiden nur irgendwie 5 Meter gefühlt auseinander sind. Also ich rede Richtung Wandsbek-Gartenstadt, Fred redet Richtung Innenstadt. Diese Brücke direkt hinter der Habichstraße auf beiden Seiten. Hört auf, da diese Kacke hinzuschmeißen.
Das wissen die Hörer aus Franken jetzt ganz genau. Gut, letzte Hörerzuschrift, die ist ein bisschen länger, aber auch super spannend. Sven Smilgeit. Mahlzeit zusammen. Ihr hattet kurz gefragt über etwas über die Jugendjahre von James Bond. Klar, er hat sich erst mit seiner damaligen britischen Nemesis Jack the Ripper duelliert, von ihm den Arsch vollgekriegt, weil er seine Lieblingsdirne ständig zuerst weggeflankt hat und ist dann zu Robin Hood in den Sherwood Forest geflüchtet. Weil er aber damals schon nicht die Finger, insbesondere den 11. Finger, nicht von den Bond-Girls lassen konnte, hat er von Robin Hood wieder den Arsch vollgekriegt, weil Maid Marian halt mal eben zwischen dichtem Fichtendickicht seinen Martini-Rührstab kennengelernt hat und ist in die Baker Street 221b geflüchtet. Dort hat er dann die ersten detektivischen Erfahrungen gemacht und auch die gleichgeschlechtliche Liebe, damit wäre auch diese Frage von euch beantwortet, durch Holmes und Watson kennengelernt, hat ihm aber nicht gefallen, der arme Junge konnte jedes Mal 3 Tage nicht sitzen. Und wer die britischen Kutschen damals kannte, bei der Straßensituation weiß, was das hieß. Irgendwann ist er auch da rausgeflogen. Ihr ahnt warum. Habt ihr die Haushälterin Miss Hudson vergessen? Der Rest ist bekannt. Finger nicht bei sich behalten, den Arsch vollgekriegt von Holmes, diesmal anders und raus aus der Baker Street.
Das war der höchstwahrscheinlich deutsch-britischste Text, den ich je gehört habe. Aber ich muss, der war schön geschrieben. Ich habe sehr gelacht. Also übrigens, das mit dem Lachen und so hört man eventuell die ganze Zeit nicht, weil wir uns halt ein scheiß Mikro teilen. Aber was ich dazu sagen muss, da fehlt mir ein bisschen das Handtuch.
Das Handtuch?
Ja, also wenn man einen Rundumschlag um die britische Literaturgeschichte macht, dann bitte auch Douglas Adams Handtuch
einfügen. Dann bitte auch den Towel Day. Sven Smilgeit, vielen Dank für diese Fanfiction.
Mega lustig, ja.
Die Mail geht aber weiter so. Schluss mit lustig, es gibt eine mittlerweile 7-teilige Buchreihe Young Bond. Die ersten 6 Bände sind auch in Deutsch geschrieben. Dort werden sehr eng an die Ian Fleming Biografievorgabe die Jugendjahre von Bond aufgearbeitet. Zumindest in den ersten 5 Bänden, die von Charlie Hicks Jackson geschrieben wurden. Danach wird es wässrig und auch deutlich schlechter, bedingt durch Autorenwechsel. Ich empfehle die Reihe nicht nur deswegen, weil sie sehr gut ist, wie gesagt die ersten 5 Bände zumindest, sondern weil diese Prequel-Episoden durch die Nachfahren Ian Flemings legitimiert und beauftragt wurden. Aus meiner Sicht kann man diese Reihe also durchaus als kanonisch bewerten, mindestens aber als qualitativ hochwertige Sekundärliteratur, quasi peer-reviewed, also fast. Ja, vielen Dank für den Tipp. Für alle Bond-Geeks, die Buchreihe Young Bond.
Man muss halt sagen, wir sind keine Bond-Geeks, aber ich glaube, das hat man in der Folge auch dezent rausgehört.
Null. Er schreibt dann am Ende seiner Mail noch, dass er sich vorstellen könnte, dass wir mal eine Psychoanalyse der Bond-Girls machen. Im Stile der Dexter-Folge. What?
Die ist recht simpel. Vaterkomplex.
Wie sollen wir denn eine Psychoanalyse machen? Oder ich meine, ich sag mal, uns psychologisch beschäftigen mit Frauen, die 3,5 Frames im Bild sind und dann weggeflankt werden, wie du selbst es ausgedrückt hast.
Und meistens nicht mal Text haben. Das ist schwer.
Oder sehr wenig.
Vaterkomplex. Ja. Denke ich, oder? Bond Girls, Sven, was sagst du dazu?
Sven schüttelt nur den Kopf.
Sven, was ist deine psychologische Diagnose zu Bond Girls?
Ich hätte auch den Vaterkomplex genommen, glaube ich.
Ja. Also, nimmst du auch den Vaterkomplex?
Ich glaube schon.
Sven sitzt auf Vaterkomplex.
Bumse.
Für 100.
Akute Bumseritis.
Ja.
Gut, Leute. Feierabend. Besucht unsere Website kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, ist auf unserer Startseite verlinkt. Alle, die uns da mindestens $3 in den Rachen schieben, dürfen unseren fantastischen Premium-Feed hören. Gibt uns eine Rezension auf iTunes.
Kauft unsere Produkte bei DM.
Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei...
Er hat sein eigenes Deo herausgebracht.
Und swipet uns rechts bei Tinder, nicht vergessen.
Swipet uns... Oh, ja!
Oh, das ist gut.
Swipet uns rechts bei Tinder, verfolgt uns bei Instagram, addet uns gerne bei Twitch. Wir werden demnächst wieder einen Livestream, Video-Livestream machen. Tja, und damit genießen wir jetzt den restlichen sonnigen Sonntagnachmittag. Tobi, Sven und Fred sagen...
Tschüss!
Es ist verboten, auf dem Boden liegenden Kojoten mit den Pfoten die Hoden zu verknoten.
Nein, das heißt, es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten.